Ich dachte, er wollte sich nur vor dem treffen.
Das ist besonders ein Lied.
Nein, eigentlich war das so nur. Das finde ich auch offen, dass es schmeckt. Das war aber auch gut. Also, ich war da, aber es ist bedeutend schon, aber wir waren in der Nähe zu viel.
So, herzlich willkommen, hallo, hier sind die drei Frauen mit ihren N-Comics, also, ne, ihr wisst schon, null oder auch ganz viele Comics, Folge 21, der Comic-Klatsch. Herzlich willkommen und mit dabei sind wieder Christine.
Hi.
Und die Tierbande, Nuss, die nähern sich nämlich heute ständig dem Mikro. Und Ariane, hallo.
Hallo.
Und ich, Sandra, hi. Also, Folge 21. Und ja, wir haben schon lustige Sachen heute Morgen erlebt, weil wir haben wieder mal neue Technik. Ich habe das Gefühl, wir tauschen jede Folge unsere Technik aus, weil mal brummt's, dann habe ich hier irgendwie so ein Mikro, was so groß ist jetzt, dass ich meinen Bildschirm nicht mehr sehen kann. Großartig. Christina, ein neues Notebook. Ariane, ein neues Headset. Ja, also heute wird nicht gelacht, damit es nicht so schnell hier der Pegel irgendwie erreicht wird. Also Pegel, oh, Pegel. Pegel ist schon erreicht, glaube ich.
Ja.
Und was haben wir noch gesagt, was nicht erlaubt war?
Atmen.
Atmen. Also atmen und lachen heute verboten. Los geht's. Eigentlich fangen wir immer mit News an, ne?
Ja.
Ja.
So, und ja, weil wir sind immer hervorragend vorbereitet. Wir haben auch immer voll das professionelle Paper und so, wo alles drinsteht, was wir machen wollen. Und heute haben wir mal rausgesucht, was denn eigentlich welche Gäste und Gästinnen, heißt es ja, ne, zur Leipziger Buchmesse Manga Comic Con 2020 auftauchen werden und dort signieren, vielleicht auch lesen, man kann sie fotografieren oder sich mit ihnen fotografieren und all solche schönen Sachen. Das habe ich mal ein bisschen hier rausgesucht und wollte euch erzählen, wer da so kommt. Und ihr könnt ja auch mal sagen, wen ihr kennt oder wen wir gemeinsam schon getroffen haben. Boah. Das ist hier nicht geordnet. Ich fange einfach mal mit Splitter an. Ne?
Mach doch.
Also, Splitter wird höchstwahrscheinlich sein in Halle 1, so wie die letzten Jahre auch. Das ist die Halle der Manga Comic Con. Und unter anderem wird Frauke Berger da sein. Und yes. Die hat was Neues dabei. Habt ihr davon schon gehört?
Ich habe davon schon gehört. Ich habe das sogar auf meiner Liste.
Hm. Eine Märchen-Graphic-Novel, Die Schöne und die Biester. Interessant. Ah, die Vorlage hat Boris Koch geschrieben. Der hat auch Jugendfantasy und ich weiß gar nicht, was er sonst noch an Fantasy-Romanen geschrieben hat. Sagt mir auf jeden Fall was. Da war eine Katze. Ich habe sie genau gehört. Ja, spannend. Das letzte Mal war das vor 2 Jahren. Als Frauke Berger da war mit ihrem Grün und auch signiert hat, gezeichnet hat. Das war sehr nett, ne?
Das war definitiv sehr nett. Sie ist auch sehr nett.
Ja. Dann kommt unsere liebe Redex, Katrin Gahl aus Hannover.
Yeah.
Und bringt den zweiten Band von Radius mit.
Und sie hat gerade ihren Bachelor bestanden. Mit
echt, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Super,
wie cool.
Note. Also nochmal Glückwunsch. Auch über einen Podcast an sie.
Super. Endlich geschafft. Und der Comic ist auch fertig, soweit ich gehört habe. Ja, wird ja auch Zeit, ne, wenn es im März auf der Messe verkauft werden soll. Ja, freuen wir uns alle drauf, ne?
Ja.
Dann machen wir mit den Frauen erstmal weiter bei Splitter. Claudia Schmidt alias Elekta Fencer bringt, was bringt sie denn mit? Myre gibt es ja schon länger. Und wahrscheinlich das Haunter of Dreams. Ariane, du hast das schon gelesen, ne?
Ich habe das schon gelesen und auch bei Splitter ist das mittlerweile veröffentlicht. Also ich glaube, sie bringt in dem Fall in Anführungszeichen nichts Neues mit, sondern kommt mit ihrem Bestand.
Ja, und der ist ja wirklich sehr
ansehnlich,
beeindruckend. Also ich habe Haunter of Dreams noch nicht und werde es mir dann da auf der Messe kaufen wahrscheinlich, weil ich frage mich auch, sie zeichnet ja auch total lange an ihren Panels und so. Die sehen ja auch so cineastisch aus. Und da bin ich gespannt, was sie denn zeichnet und wie lange das denn dann so dauert.
Das ist tatsächlich. Wahrscheinlich schafft sie in der Stunde nur so 3 Leute.
Wenn überhaupt. Dann kommt Peter Newton. Juhu, höre ich ganz leise. Christine, warum Juhu? Warum sagst du?
Habe ich die
Du
Frage
hast
richtig
kein.
beantwortet?
Ja. 95 Punkte. Für die
Yeah.
nächsten 5 Punkte sagst du uns noch, ob das eigentlich ein neuer Band schon ist oder noch der.
Ich glaube, es ist der erste. Der zweite habe ich jetzt noch nicht gesehen, oder? Es ist
Der
der
ist, glaube ich, noch
erste.
nicht fertig, ne?
Ja, ich glaube, der kommt erst noch.
Ja. Ja, sehr cool. Der wird sicher auch wieder zeichnen und signieren. Last but not least steht hier auch schon auf der Seite unseren alten Freund Miguel Díaz-Vizoso, den Meister der Schlümpfe.
Okay, ich fange dann schon mal an zu überlegen, was ich dieses Jahr für einen Schlumpf haben möchte.
Ja. Wie wär's mit einem Splatter-Schlumpf?
Ja, irgendwas mit Blut. Blut finde ich eine gute Idee.
Also Miguel, wenn ihr da am Stand seid, der ist super nett und lieb. Die anderen sind auch alle total nett und lieb, aber er ist echt für jeden Scheiß zu haben, habe ich so den Eindruck. Und ich freue mich auch schon drauf. Und ja, letztes Mal haben wir Star Trek Schlümpfe bekommen, ne?
Ganz großartige.
Ja, vielleicht ein Vampirschlumpf oder so. Oder
Ich denke da ja erstmal an meinen Lieblings-Slasher-Killer Jason.
ein Jason-Schlumpf. Du musst ihm nur ein Bild mitbringen, dann.
Ja, ich weiß.
Christine, was wolltest du gerade sagen?
Gar nichts. Als ob er sowas nicht kennen würde. Der lebt nur in einer rosa Schlumpfwelt, oder was? Nein, aber
Nein!
er braucht eine Vorlage, um es zu zeichnen. Das haben wir mit dem Star Trek-Uniform auch gehabt. Da hieß es auch nur, sucht mir mal eben eine raus, damit ich das besser adaptieren kann.
Das war Insiderwissen.
Ja.
Und ja, das war es auch schon von Splitter. Und bei Splitter sind alle auch die ganze Zeit, ja, nicht die ganze Zeit, aber es ist eigentlich immer jemand da, der zeichnet und signiert. So habe ich es die letzten Jahre jetzt so dort gesehen. Wechseln wir mal, ich glaube in Halle 5 oder 3, da bin ich nicht ganz sicher, zum Jaja Verlag, die diesmal ganz ambitioniert ankündigen auf ihrer Webseite: Jaja rettet die Welt auf der Leipziger Buchmesse. Großartig. Beim Jaja Verlag gibt es so schöne Sachen wie Papa Diktator,
Tüti.
Tüti, genau. Wie heißt das, das neue?
Egon.
Egon? Egon?
Egon.
Ja. Und viele andere schöne Sachen. Ist nur ein kleiner Stand, aber ihr solltet echt vorbeigehen, ne? Also kann ich euch, uns allen empfehlen. Weil hier steht jetzt zwar noch nicht, wer signieren wird, das wird wohl im Februar noch auf der Webseite veröffentlicht, aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass da keiner gesessen hat. Es sind immer sehr viele da.
Irgendwer sitzt da immer und irgendwer ist immer bereit, da irgendwelche Sachen mal zurechtzumalen. Also es ist tatsächlich sehr familiär immer an dem Stand.
Ja. Gehen wir zu Reprodukt. Reprodukt hat Besuch aus Kanada. Julie Duque wird, ja, wahrscheinlich aus dem französischsprachigen Bereich. Ich muss zugeben, dass ich ihre Arbeit gar nicht kenne, obwohl sie in den, ja, schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich feministische Comics macht und auch echt eine große Nummer ist. Ist ja schon fast ein bisschen peinlich. Ich habe mir auch einige Sachen schon von ihr angeguckt und es wird auch wohl einen Talk geben mit dem Lars von Törne vom Tagesspiegel. Ja, klingt auf jeden Fall super interessant. Und außerdem kommt Katrin Klingner. Kenne ich leider auch noch nicht.
Ich
Ariane, dir
aber.
sagt das was? Ja.
Ja, sie hat auch Katze hasst Welt gemacht und ich glaube, über Spanien lacht die Sonne ist jetzt ihr zweiter Comic. Beide sind auch bei Reprodukt rausgekommen. Und tatsächlich interessiere ich mich dafür schon. Der Comic geht wohl über eine mehr oder weniger Online-Redaktion, die Hasskommentare rausfiltern sollen aus dem Internet. Und es ist wohl halt sehr kritisch und sehr derbe, wie es dazu geht.
Ja, cool. Kannst du ja ein Interview noch arrangieren.
Kann ich vielleicht tatsächlich mal drüber nachdenken?
Ja, habe ich noch gar nicht. Machen, ne? Ja. Mhm. Gehen wir zu CrossCult. Die haben bestimmt noch mehr Gäste, aber was ich jetzt gefunden habe beim lieben Emu vom Bizarro World Comics, ist, dass der Autor vom Baltimore Comic, und da gibt es ja auch einen illustrierten Roman, Christopher Golden, da sein wird. Und das ist sehr cool. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Baltimore gehört?
Mhm. War das gehört, schon? Aber nichts gelesen.
Mhm. Ich habe tatsächlich diesen illustrierten Roman von 2008, der damals bei CrossCult erschienen ist, und den habe ich auch hier jetzt gerade liegen. Der war ganz lange vergriffen und ist dann auch irgendwie unverschämt teuer geworden. Es geht um, ja, also der Untertitel ist Oder der standhafte Zinnsoldat und der Vampir. Das ist eine sehr düstere Story vom Schlachtfeld. Kann ich echt empfehlen. Ist jetzt nicht unbedingt gute Laune-Literatur, aber eine super Story. Und soweit ich weiß, hat Christopher Golden auch an den Comics mitgearbeitet, an die Baltimore und wahrscheinlich auch an einigen anderen Sachen. Und dieser Baltimore, dieser illustrierte Roman ist jetzt wieder neu rausgekommen. Also endlich für all die, die ihn halt nicht mehr kaufen konnten. Und das wird, glaube ich, da präsentiert. Könnte auch für euch beide was sein.
Mascha.
Seid ihr noch da? Okay. Gehen wir zu Carlsen. Da sind bestimmt auch noch mehr Leute da, alleine schon wegen Carlsen Manga. Aber ich habe jetzt erstmal gefunden, dass Per Meter da sein wird, der ja in Worpswede lebt, bei Bremen. Und zwar hat er zusammen mit Rem Bro, ich hoffe der Name, also Rem ist der Vorname und Bro mit Doppel-O der Nachname, der kommt aus Rumänien, haben die zusammen eine Beethoven-Biografie gemacht, also ein Comic. Per Meter ist bekannt von den Serienmörder-Comics, von denen Ariane ja auch schon was vorgestellt hat. Unter anderem den Hamann und aus Gift. Hannover. Genau, Gift.
Gesche Gottfried aus Bremen.
Mhm. Und was war noch der dritte? Den haben wir noch nicht vorgestellt, ne?
Ja, Dingens, sein Bruder.
Was
noch? Doch, haben wir schon vor. Habe ich schon genau. erwähnt.
Ach, hast du vorgestellt, ne?
Habe ich erwähnt, ja.
Wasmas Bruder. Genau. Ja, Per Meter wird da sein. Was sonst bei Carlsen Manga los ist, habe ich irgendwie noch nicht. Christine, du hast auch noch nichts gesehen, ne? Hast auch noch nicht geguckt.
Ich habe überhaupt noch nichts geguckt. Ich habe nur eine Info und die kommt später noch.
Ja, okay. Und dann von Carlsen, was mir noch aufgefallen ist, sagt euch der Name Julian Voloy, was?
Ja, natürlich.
Der hat ja den Joe Schuster, diese Superman, ja, Creator-Biografie geschrieben, die bei Carlsen 2019 erschienen ist und die ich hier mal vorgestellt habe.
Und zufälligerweise auch die Judenbuche adaptiert, die ich schon vorgestellt habe.
Stimmt, und die Judenbuche, ne?
Genau, und genau so geht es ja auch im Thema jetzt wieder weiter.
Ja, sag doch mal, ich habe es da.
Also es scheint diesmal um einen Fußballspieler von Bayern zu gehen, der eben im Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg verfolgt wird. Also nehme ich mal stark an, auch dieser hat einen jüdischen Hintergrund.
Ja.
Und das Werk heißt dann Ein Leben für den Fußball.
Ja, Fußball ist ja jetzt nicht so mein Thema, aber ich finde es trotzdem interessant. Auf jeden Fall möchte ich gerne Julian Voloy einmal begegnen, von der VIP.
Ich komme mit, wir lauern ihm zusammen auf.
Ja, wir haben ja auch wieder unsere Sketchbooks dabei und vielleicht erlauern wir uns ja was. Ja, und dann gibt es noch was. Da, zu dem Comic kann ich nachher noch mal was sagen. Und zwar kommen Patrick Wirbeleit und Ulf K. Warum der nur K. Punkt heißt, weiß ich nicht, aber so steht es hier. Und die haben einen Kinder- und Jugendcomic rausgebracht, Alan C. Wilder Limited, auch bei Carlsen. Und ich habe den schon gelesen und für die Comic-Szene rezensiert. Und die erscheint jetzt bald. also für das Magazin. Und ich muss nachher mal gucken, ob ich da eigentlich schon drüber reden darf. Und wenn ja, dann sage ich nachher was in dem Teil, was wir gelesen haben zu dem Comic. Also die beiden sind auch da, die sind auch auf Lesereise in Deutschland, soweit ich weiß. Die Brücke der toten Hunde ist das übrigens auch. So, kommen wir zu Panini. Der liebe Emu wieder, der liebe Emu. Hallo Emu, falls du uns hören solltest. Deine Seite ist immer super für News, vielen Dank dafür. Und auch für euch alle empfehlenswert. Emu hat echt immer, ist immer voll up to date, ey. Er hat die Liste der Gäste von Panini Comics und die sind natürlich wieder sehr international unterwegs. Ich muss ja zugeben, ich kenne ja wieder nur die Hälfte, wenn überhaupt. Fangen wir doch mal mit denen an, die wir kennen. Daniela Schreiter. Genau. Du hast was von ihr gelesen, ne?
Ich habe was von ihr gelesen und ich habe sogar auch schon das Glück gehabt, sie auch auf der Buchmesse zu treffen.
Ja. Und ich habe hier. So, und dann kommt Dominik Forster und Adrian Richter. Kristallklar. Wenn ich das hier richtig sehe, ist das auch eine deutschsprachige Graphic Novel. Es sagt mir leider nichts. Habt ihr davon schon was gehört?
Ich habe vorhin mal geguckt, weil es mir auch nichts sagte. Es geht wohl irgendwie um den Crystal Meth Missbrauch.
Und was ihr bestimmt kennt, Life is Strange, das ist ja so eine Game-Adaption, ne? Und da kommen Emma Vicelli und Claudia Leonardi. Sagt euch doch nichts.
Also ich sehe ja immer mal wieder die Comic-Cover, wie sie durch den Previews fliegen und es sieht auf jeden Fall mal gut aus, aber ja, lesen tue ich die auch nicht.
Ja, ist auch für Netflix, glaube ich, adaptiert, ne? Wenn ich mich
Was
nicht
wird nicht für
täusche.
Netflix adaptiert?
Wie bitte?
Ich sag, was wird nicht für Netflix adaptiert?
Also.
Nur sehr
Und
wenig.
was noch sehr erwähnenswert, also sie sind alle erwähnenswert, Eric, oh, das ist ein schwieriger Name, Eren Guel von Konkrew, also der hat Konkrew gemacht, der Artist. Dann Todd Nauck. Ja, es ist schon, ja, Spider-Man ist hier aufgelistet, Captain America. Guckt am besten bei Emu vorbei, der kennt sich da, glaube ich, besser aus und weiß da eher Bescheid. Ach so, und dann ist hier noch für Doctor Who-Fans. Ach so, es gibt ja wie immer so Variant-Editionen ja auch auf der Messe. Ja, so sieht's aus bei Panini. Ach, und nicht zu vergessen, ich muss hier mal eben den Tab wechseln. Den hätte ich ja fast vergessen. Michael Vogt. Der hat unter anderem ja den Mark Brandys Comic gemacht, also von der Romanreihe früher. Und die Hörspielreihe gehört zu meinen absoluten Favorites. Und er kann auch ganz coole Sachen in die Comics zeichnen, kann ich euch empfehlen. Und dann hat er jetzt ja auch noch so eine Comic-Anthologie rausgebracht. Ich habe die hier stehen, ich glaube, die heißt Cosmix. Bitte entschuldigt, wenn der Name falsch ist. Gucke ich mal schnell nach. Tipp, tipp, tipp. Dann kann, während ich nachgucke, Ariane, sag ich schon, Christine, kannst du deinen Gast noch loswerden?
Ja, mein Gast hat so gar nichts mit Comics zu tun.
Ja, so.
Aber das heißt ja nicht, dass es auch schön ist, mal einen amerikanischen Autor zu treffen. Und zwar gibt es beim Vesta Verlag einen limitierten Sonderband, der Octopus heißt und von Matt Shaw geschrieben wurde. Der wird dort in der Halle 3 signieren und dort werden auch seine Bücher verkauft. Die sind auf 666 Stück, was man beim Festerlag ja erwarten könnte, limitiert. Und allein wenn man liest, Lovecraft trifft auf den Marquis de Sade, das reicht schon. Also es ist extremer Horror mit Pornografie, das muss man dazu sagen, und ist erst ab 18 erlaubt. So. Aber wer da ein Faible für hat, wer allein das Cover sieht, und ich meine, da steht Lovecraft, das muss man holen.
Aber weißt du, was mich irritiert? Lovecraft und dann habe ich so Cthulhu vor Augen und diese vielen Arme und dann Pornografie.
Du hast noch nicht viel aus dem
Oh.
Fest, du hast noch nicht viel aus dem Fester Verlag gelesen, Sandra.
Nee, ich auch nicht. Also
Dann würde
schon, ich
dich das
möchte
auch
schon.
nicht, dann würde dich auch nicht im geringsten da irgendwas wundern.
Ach so. Nee, also wundern tut mich das nicht, aber das assoziiere ich sofort.
Ich äußere mich nicht weiter dazu. Oder sind wir jetzt ein Podcast ab 18?
Nee.
Aber wer jetzt nicht Hentai im Kopf hat, ist nicht alleine.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist mir egal. Ja. Ich möchte das Buch haben. Und wenn der noch eine Lesung macht, wäre mir egal. Wenn da wieder so eine Rundreise mit der S-Bahn durch Leipzig ist, bin ich dabei.
Oh, ja, das war cool, das haben die letztes Mal gemacht. Auch. Ne?
Ja, da war ich dabei gewesen, ja, beim letzten Mal. Das war sehr genial.
Ja, es ist auch nicht so, dass ich nichts von denen lesen würde, also im Gegenteil. Aber wenn es echt so extrem wird, kann ich das nicht vertragen. Nicht wegen der Pornografie übrigens, sondern wegen der, ja, fiesen Sachen.
Schleimige, glitschige Tentakel.
Okay, ich wollte doch nochmal zurückkommen auf den Comic. Auf die Comic-Anthologie Flori. Cosmic heißt sie. Also ich war fast richtig unterwegs. Und ist eine Hardcover-Anthologie. Kann man auch abonnieren. Also wenn ihr mal auf Twitter guckt oder Michael Vogt. Wir verlinken das dann auch nochmal. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Und lohnt sich bei ihm vorbeizuschauen. Sympathischer Typ. Das waren alle bis jetzt. Und da kommen mit Sicherheit noch welche dazu. Ich weiß zum Beispiel, dass vom Advent Verlag, wollte ich gerade sagen, entschuldigt bitte, Avant Verlag auch noch was dazukommt unter anderem. Und das habe ich aber jetzt so schnell nicht finden können. Und wenn das noch nicht offiziell angekündigt ist, sage ich da jetzt auch noch nichts dazu. So, dann steht hier noch was. Ariane hat noch News.
Die Prüfungsphase ist vorbei.
Yeah, wow. Endlich.
Vielleicht werde ich wieder Zeit haben ab sofort zum Lesen. Wäre cool.
Vielleicht.
Vielleicht, man weiß ja nie, was passiert. Tausend andere Dinge, kennst das ja. Das Leben kommt ja immer dazwischen.
Das nächste Studium?
Ja, irgendwie muss ich das Studium ja noch zu Ende bringen. Das kommt
aber
ja auch
noch. Aber so lange ist ja nicht mehr, ne?
Hoffentlich, ja. Also ich habe noch nicht alle Ergebnisse von der Prüfungsphase, aber mit Glück fehlt dann nur noch die Thesis.
Ja. Und dann ist dies wann dran?
Sobald ich ein Thema gefunden habe und Prüfer und damit anfangen kann.
Mhm. Na dann. Über Fester Romane kann man leider nichts machen in deinem Themenbereich.
Nee, mir würde da jetzt zumindest spontan nichts einfallen, was ich da in dem Themenbereich mache.
Schade eigentlich, ne?
Da kriegt man bestimmt irgendwie hintenrum, kriegt man da vielleicht was drauf.
Ja, vor allem hintenrum. Sind ja genug Tentakel da.
Wir wollten keinen Ab-18-Podcast machen.
Nee, wir wollten auch nicht lachen und nicht atmen. Also nicht vergessen.
Machen wir ja auch nicht.
Nee, genau.
Niemand lacht hier. Niemand lacht hier.
So, wer hat da geatmet? Also, dann sind wir mit unseren News durch. Fester Programmpunkt hier bei uns. Und wir kommen zu unseren Comic-Empfehlungen. Und die liebe Ariane, die ja nichts gelesen hat in den letzten 12 Monaten, weil sie immer nur über ihren Papieren und Papers und Präsentationen und Prüfungsarbeiten gehangen hat, hat als erstes eine Empfehlung mitgebracht. Was hast du denn dabei?
Ich habe gelesen They Called Us Enemy von George Takei.
Oh, wie cool. Da muss ich am Ende was dazu sagen.
Du darfst da gerne ganz viel zu sagen. Also es ist, ich habe hier das Comicbuch, ja, das mit 204 Seiten und ich habe irgendwie gefühlt ewig dran gelesen, aber einfach auch, weil ich mir so unheimlich viele Notizen gemacht habe. Ich habe zum ersten Mal irgendwie 4 Seiten dabei vollgeschrieben, sonst habe ich irgendwie maximal 2. Und das liegt halt einfach daran, dass ich halt zwar weiß über die Inhalte so ein bisschen was, aber eben nicht so genau, dass ich ständig mir irgendwelche Zeitverläufe aufgeschrieben habe. They Called Us Enemy geht um die Kindheit von George Takei und um die Internierung von japanischstämmigen Amerikanern im Zweiten Weltkrieg. Und wie gesagt, ich musste mir ganz viele Daten irgendwie aufschreiben. Eben das Datum, was vielleicht noch die meisten am ehesten kennen, ist, dass eben am 7.12.41 Pearl Harbor von den Japanern bombardiert wurde. Und danach gab es halt irgendwie eine Hysterie in Amerika und diese Angst wurde von den Politikern wirklich geschürt vor ihren japanischstämmigen Mitbürgern, ja. Und es gab da halt wirklich dann Aussagen von hohen Politikern, die dann sagten, dafür, dass es ja keine Beweise irgendwie zu finden gibt über die Mittäterschaft von unseren Einwohnern hier, ist ja wohl Beweis genug, dass die da wirklich mit drin hängen müssen. Sonst hätte man ja irgendwelche Beweise finden müssen. Das wurde halt immer mehr geschürt und führte dazu, dass am 19.02. ein Erlass erging, dass eben in militärische Zonen bestimmte Personen ausgeschlossen sind. Und das bedeutete dann halt einfach wirklich, dass alle japanischstämmigen Amerikaner, ja, das ist dann völlig egal gewesen, ob die da gerade erst eingewandert waren, ob das in der zweiten oder dritten Generation da gelebt haben, alle erwachsenen japanischstämmigen Amerikaner wurden da letztendlich zusammengetrieben und in Internierungslager gebracht. Das betraf hauptsächlich die Westküste. So traf es dann halt im Frühling 1942 auch die Familie von George Takei, dass sie umgesiedelt wurden. Das war wohl ein alter Hof und jede Familie hat einen alten Pferdestall zugewiesen bekommen, in den sie dann dort zu leben hatten. Das ging dann bis Oktober des Jahres. Danach wurden sie wieder umgesiedelt, weil man vielleicht doch eingesehen hat, dass alte Pferdeställe jetzt nicht unbedingt die richtige Unterbringung war. Man hatte in der Zwischenzeit in Arkansas in den Sümpfgebieten Baracken errichtet, wo dann halt tatsächlich dann ein feste geschlossener Raum pro Familie vergeben wurde. Das war für die in Anführungszeichen dann schon fast wieder Luxus. Sein Vater hat sich da immer engagiert. Der wurde dann in diesem Lager zum Blockmanager, also das war halt in Blöcke aufgeteilt und er war dann da der Ansprechpartner und konnte dann halt auch eben mit den in Anführungszeichen Obrigkeiten sprechen, wenn da irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Dadurch, dass er eben sowohl fließend Japanisch als auch Englisch sprechen konnte, war er da halt einfach ein guter Ansprechpartner für alle. Im Februar 1943 kam es dann halt dazu, dass im Krieg es so viele Verluste gab, dass man wohl merkte, okay, wir brauchen weitere Soldaten und es hatten sich damals ganz viele Japanischstämmige halt eingeschrieben für den Kriegsdienst. Die wurden aber eben wirklich exkludiert. Ja, wer schon beigetreten war, der wurde tatsächlich auch inhaftiert. Es wurde da eben ein Fragebogen entwickelt, wo es eben zwei bestimmte Fragen gab. Die eine zielte halt darauf hinaus, würdest du in den Kriegsdienst eintreten, was so viel bedeutete wie sag ja und du wirst in den Kriegsdienst eingezogen werden. Und die zweite war dann eben, erkennst du deine Herkunft quasi einfach komplett ab? Schwörst du der ab? Ist dir das alles mit Japan jetzt völlig egal? Was ziemlich kritisch war, weil viele Einwanderer in der ersten Generation haben halt die Staatsbürgerschaft in Amerika nicht anerkannt bekommen. Das heißt, sie würden automatisch staatenlos dadurch werden, wenn sie sagen würden, ja, Japanisch bin ich jetzt auch nicht mehr, dann sind sie aber auch keine Amerikaner, obwohl sie da ihr Leben verbracht haben sozusagen, was halt einfach zu riesigen Konflikten geführt hat. George Takeis Vater war davon eben betroffen, er war bereits 40 Jahre, hatte Frau, drei Kinder und wollte die natürlich da nicht alleine zurücklassen und wollte nicht in den Kriegsdienst eingezogen werden. Und zum anderen eben keine amerikanische Staatsbürgerschaft und wollte nicht staatenlos werden und hat in dem Fall eben gesagt, nein, ich sage mich nicht von Japan los und Das wurde früher auch immer alles mit seiner Mutter zusammen besprochen und die wiederum hat dann gesagt, okay, Kriegsdienst ist für mich zum Glück irrelevant, aber sie ist in zweiter Generation in Amerika gewesen, sie ist US-Amerikanerin gewesen und sie hat an der Stelle dann halt gesagt, das kann ich jetzt nicht machen, ich möchte mit meiner Familie zusammenbleiben und wenn ich jetzt hier was anderes sage als mein Mann, werden wir getrennt werden. Und in dem Fall hat sie dann halt gesagt, sie sagt sich nicht von Japan los, was zur Konsequenz hatte, dass sie wiederum dann im April 1944 wieder umgesiedelt wurden und diesmal mit 5 Tagen Zugfahrt nach Kalifornien zurückgebracht wurden in quasi eine Hochsicherheitsunterbringung. Sie hat dann halt auch wirklich ihre amerikanische Staatsbürgerschaft verloren. Es gab dann einen Zeitpunkt, das war dann bereits nach Hiroshima, da hieß es dann, okay, alle, die jetzt gesagt haben, sie sind ja auch keine Amerikaner, werden jetzt auch deportiert, zurück nach Japan gebracht. Und an der Stelle hat sich dann ein Anwalt aber sehr stark dafür engagiert gehabt, dass das ja unter Zwang erfolgt ist, dass sie ihre Staatsbürgerschaft quasi aberkennen mussten, um eben irgendwie in den Familien zusammenzubleiben und dass das nicht rechtens ist. Und irgendwie hat sie es geschafft, dass es eine Anhörung für sie gab, letztendlich 2 Tage, bevor ihr Schiff nach Japan ausgelaufen wäre, um klarzustellen, dass das so nicht richtig ist und dass sie in Amerika verbleiben darf. Es hat allerdings noch tatsächlich danach Jahre gedauert, bis sie auch wirklich noch wieder Amerikanerin geworden ist. Nach Kriegsende eben gab es zum einen diese Deportationen von denen, die gesagt haben, wir sind keine Amerikaner mehr. Und andersrum halt, die Leute waren ja auch in gewisser Weise in diesen Internierungslagern sicher. Durch diese Hysterie wären sie halt auch wirklich außerhalb irgendwie gefährdet gewesen. Und viele trauten sich dann halt gar nicht mehr so richtig zurückzugehen. Die TKs haben es tatsächlich damals dann so gemacht, sein Vater ist vorgegangen. Wieder zurück nach L.A., wo sie hergekommen sind, um zu gucken, wie ist da die Lage, sind wir da sicher, können wir da unser Leben wieder anfangen, wie es früher einmal war. Es war soweit sicher, dass 10 Wochen später tatsächlich dann die Familie nachgekommen ist. Natürlich war dann ihr Haus weg, alle mussten ihr Hab und Gut quasi, bevor sie weg sind, verkaufen. Und alles, was sie zurückgelassen haben, ist quasi an den Staat gefallen auch. Das heißt, sie mussten ihr Leben nochmal wieder komplett von Neuem aufbauen. Aber das ist wirklich das Spannende daran. Trotz all dem hat George Takeis Vater seinen Glauben in die Demokratie nicht verloren gehabt und an das System in den USA. Hat ihn dann halt wirklich auch als junger Mann motiviert, dann später noch in einem Wahlkampfbüro zu arbeiten. Bei der Gelegenheit hat er dann tatsächlich Eleanor Roosevelt die Hand schütteln dürfen, was in dem Sinne irgendwie bizarr ist, weil Roosevelt ja der Präsident war, der letztendlich für die Internierung gesorgt hatte. Und tatsächlich sollte sein Vater auch Recht behalten, dass die USA ihren Fehler einsehen. Es hat 40 Jahre gedauert, bis eben tatsächlich ist dann anfing, dass Entschuldigungsschreiben und Wiedergutmachung gezahlt wurde an die Opfer von damals. Er stellt dann halt auch fest, wie erschreckend die Parallelen sind zwischen der jetzigen Politik von Trump und was damals mit ihm passiert ist. Und natürlich erzählt er auch noch mal kurz was zwischendurch über Star Trek und was es für ihn bedeutet hat, die Rolle als Sulu zu spielen. Aber das ist tatsächlich nur ganz am Rande.
Und das ist tatsächlich dann auch in Comicform oder ist das in Prosa?
Das ist in Comicform. Mhm. Also es ist halt die Lebensgeschichte quasi, wenn man so möchte, von George Takei. Er hat dazu 2 Co-Autoren, Justin Eisninger und Stephen Scott. Und das Ganze wurde von Harmony Becker, die... Jetzt lass mich lügen, ich weiß nicht, ob sie japanischstämmig ist oder auf jeden Fall asiatischstämmig, das Ganze dann halt grafisch umgesetzt hat. Und es ist halt alles, es ist in Schwarz-Weiß, die Frage, ich habe einen Link mit reingestellt, weil ich Christine fragen wollte, würde man sowas jetzt als Manga-Form von den Zeichnungen her oder von dem Stil oder der Art her bezeichnen?
Ich gucke gerade, aber ich glaube nicht. Moment.
Schau mal rein.
Weil ich kenne nur das Cover, ich habe noch nicht reingeblättert. Wo kann man da reinblättern? Ja, man muss einfach nur lesen.
Genau.
Wie man liest und dann sieht man die Bilder.
Ja, das ist für mich dann schon so eine Grenze. Das ähnelt dann jetzt auch dem, den ich später vorstelle. Das ist so eine Grenze, die man schon in Anführungszeichen als Erwachsenen-Manga bezeichnet. Also es ist so eine Grenze, wo du halt nicht mehr diese XXL-Augen hast, sondern es halt schon sehr realistisch wirkt.
Ja.
Ist so ein fließender Übergang zwischen westlichen und asiatischen Comics. So.
Dann trifft es ja in dem Fall tatsächlich die Thematik ja auch ganz gut.
Das ist so eine Grenze. Das habe ich später auch bei meinem.
Und du bist ja der Zeit jetzt voraus, Ariane, weil du ja die englische Fassung gelesen hast.
Genau, und im Mai kommt die deutsche Fassung bei Crosscult.
Genau, und dann werde ich sie auch bekommen. Weil ich werde ein Rezensionsexemplar bekommen von dem Comic. Ich bin da nämlich auch sehr neugierig drauf. Also, und das nicht nur, weil George Takei halt Zulu gespielt hat. was wir vielleicht hier auch nochmal sagen müssen, weil für uns ist das so klar, ne?
Für uns ist das völlig klar.
Ja, und George Takei ist ja auch total aktiv in den sozialen Medien seit Jahren. Also.
Ja.
Und lebt ganz offen seine Homosexualität, setzt sich für Gleichberechtigung ein, ist sehr politisch, also schon ein toller Mensch.
Genau, und auch dazu sagt er halt wirklich, das ist etwas, das sein Vater damals wirklich gefördert hat, dass er eben sich so aktiv zeigt und sich so politisch einsetzt. Das hat alles sein Vater gefördert, weil er hat, wie gesagt, nie den Glauben tatsächlich an dieses System in den USA, obwohl ihm sowas angetan wurde, verloren gehabt. Und das finde ich wirklich faszinierend, dass er da trotzdem immer noch so ein tiefes Vertrauen hatte.
Er ist über 80, oder?
Er ist 37 geboren. Rechne mal nach.
Ja, ist über 80. Ich habe ja, das hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Also es gibt die Möglichkeit, ein Interview mit ihm zu führen. Ich vermute allerdings schriftlich, beziehungsweise Skype oder so, weil ich glaube nicht, dass er jetzt nach Deutschland kommt. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich das tatsächlich gerne live machen. Also so ganz abgeschrieben habe ich das noch nicht.
Ich wäre, wie gesagt, sehr gerne dabei, weil ich habe es damals, als ich es gesehen habe, dass der Comic kommt, habe ich sofort, okay, will ich unbedingt lesen, das Thema interessiert mich, der Autor interessiert mich und jetzt habe ich gesehen, im aktuellen Previews ist jetzt drin, dass das Ganze auch nochmal als Hardcover rauskommt. Also auch da geht das Ganze, wenn es bis jetzt nur mehr Fachhandel war, auch nochmal raus in den Buchhandel. Also auch das schlägt er Wellen und er hat ja auch in einem Musical mitgespielt gehabt, was ja eben auch über diese ganze Geschichte mit der Internierung geht. Und das ist halt einfach was, man muss sich gerade mal das überlegen, ja. Die ziehen in den Zweiten Weltkrieg, wo es gegen Nazi-Deutschland geht, die eine Volksgruppe diskriminieren, zusammenfärchen und töten. Und was machen die als erstes, als die von Japan angegriffen werden? Eine Volksgruppe zusammenfärchen? Und verfolgen? Ich meine, zumindest haben sie nicht getötet. Ja, aber es ist trotzdem, das ist irgendwie erschreckend. Ja, die ziehen gegen etwas in Krieg, was die dann selber machen. Es ist verrückt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
Das ist bittere Realität. Es ist leider bittere Realität.
Ja, also da wird einem doch echt komisch, oder? Und das finde ich einfach. Ja, kann man
nur mal auf die Straßen hier gucken, ne?
Ja. Nee, es ist ja auch in Amerika aktuell bittere Realität. Es ist ja nichts Fiktives.
Richtig, und genau das sagt er ja auch, dass er ja genau diese Parallelen ja aber auch gerade eben wieder sieht. Und er sich auch da einsetzt, dass eben Muslime einfach mal der Zutritt zu den USA jetzt verweigert wird, dass die ausgegrenzt werden. Das ist genau das. Es ist eine bestimmte Volksgruppe. In dem Fall geht es auf eine Religion, wo die sagen, ja, nee, ihr nicht.
Also, es sind ja nicht nur die Muslime, das ist ja, die haben ja
da. Ja, es ist Rat auch mehr, also das Beispiel bringt er halt am Ende des Comics selber nochmal und zeigt halt eine muslimische Familie im Vergleich nochmal zu seiner, auf so einer Zeitlinie quasi, um das Ganze nochmal zu veranschaulichen. Und es ist ja halt auch einfach verrückt, ja, du musst dir mal überlegen, wie viele von denen gesagt haben, juhu, USA, wir ziehen für die in den Krieg, wir machen alles, wir verteidigen unser Land, und die USA sagen, was heißt denn hier euer Land? Nee, kommt, ihr geht mal schön ins Internierungslager, oder was, ihr seid schon im Militär eingetreten, ja, kommt ihr hier jetzt schon mal, ne, in den Knast, ihr seid uns alle zu gefährlich, ihr könntet ja, also es gab einen Generalverdacht gegen die, dass die alle Spione sind und Saboteure. Das musst du dir mal überlegen. Es gab halt wirklich diesen Generalverdacht. Und deswegen wurden die alle, ohne irgendwelche Kompromisse zu schließen, inhaftiert, bis sie festgestellt haben, sie brauchen neue Soldaten. Da durften sie dann wieder ran. Und auch da gab es eine Einheit, die dann wirklich nur aus japanischstämmigen Soldaten gab, die halt mehr oder weniger teilweise als Kanonenfutter eingesetzt wurden, aber halt die auch so tapfer und gut gekämpft haben, dass sie ausgezeichnet wurden. Allerdings halt nur mit dem zweithöchsten Orden, und das Ganze wurde zur Überprüfung gebracht, und erst unter Präsident Clinton haben sie dann tatsächlich die Medal of Honor, die höchste Dekorierung, erhalten, noch später.
Ja, Vorurteile, ne? So ja. Wie jetzt dieser Bullshit, den die Leute machen wegen des Coronavirus, dass alle, die asiatisch aussehen, auf jeden Fall irgendwie... ja, eine Pandemie auslösen oder so.
Ja.
Unglaublich.
Wie gesagt, dazu kann man wieder nur sagen, die Grippe, ne, die Influenza ist sowieso schlimmer, und ich habe gestern mein Corona-Bier getrunken, nur als Zeichen des Protests. So.
Geht's dir noch gut?
Ja.
In dem Zusammenhang hier, habt ihr The Terror gesehen auf Netflix?
Die zweite Staffel meinst du wahrscheinlich, wo er mitspielt,
ja, die oder? Zweite Staffel, in der George Takei mitspielt und auch als Berater halt genau zu diesem Thema dort auch dabei war.
Ich glaube, ich habe nur die ersten zwei Folgen von der zweiten Staffel geguckt gehabt, weil sie so relativ langsam anfing.
Ja, sie ist etwas ermüdend.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall dann noch in dem Zusammenhang auch noch ein Tipp. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Zum dritten Mal auf jeden Fall. So. Ich habe keine weiteren Fragen dazu. Jetzt haben wir wirklich nicht gelacht. Gab es jetzt nichts zu lachen.
Nee, da.
Nur geatmet.
Ja. Dann Christine.
Vielen Dank, Ariane.
Bitte.
Ja. Dann machen wir mal mit einem Thema weiter. Ich habe nämlich auch einen Klassiker mitgebracht, den ich jetzt endlich mal gelesen habe. Und zwar Lady Snowblood von Kazuo Koike und Kazuo Kamimura.
Das sagt mir sogar was.
Gut, dann fange ich direkt anders an. Dann rollen wir das Pferd von hinten auf.
Wieso?
Also Lady Snowblood sind im Deutschen sind drei Manga, drei dicke Manga im Carlsen Verlag erschienen, drei Sammelbände. Im Original waren es wohl vier. Es gilt als Vorlage für den Film Lady Snowblood, der im japanischen rauskam, in den 70ern, glaube. Und er gilt natürlich auch als Inspiration für Quentin Tarantinos Kill Bill. Das ist die Vorlage dazu. Da kommt vielleicht eine Assoziation her.
Das kann sein, ja.
Ja. Man muss dazu sagen, also Quentin Tarantino hat die Filme, habe ich nie geguckt. Also diesen Film, das ist einer der wenigen von Quentin Tarantino, die ich nicht geguckt habe. Er hat sich halt daran orientiert. Und wenn ich den jetzt vorstelle, kann man sich auch vorstellen, warum er den zur Inspirationsquelle genommen hat. Die Bände sind generell episodenhaft erklärt. Ich werde den aber jetzt, es ist kein sonderlicher Spoiler, von vorne erzählen, also so wie es richtig wäre, weil normal, der fängt an, dass du halt eine junge Frau siehst, die im Auftrag jemanden ermordet. Die ist quasi eine Auftragsmörderin. die im Namen der Yakuza Menschen umbringt, um halt die Wogen zu kletten oder Geschäfte wieder laufen zu lassen. Alles in der Richtung. Sie ist halt ausgebildet in der Schwertkunst. Sie ist eine exzellente Diebin. Sie beherrscht ihr Handwerk einfach. Und das Beste, was ihr natürlich geschehen kann, sie ist eine junge Frau, die hübsch ist und alle unterschätzen in der damaligen Zeit. Es spielt in der Meiji-Zeit, sprich im Jahre 1890 ungefähr in Japan. Und da galten die Frauen halt noch als, ja, wenn dir da eine im Kimono entgegenkommt und so ganz sitzsam mit Schirmchen, da erwartest du nicht, dass sie auf einmal irgendwelche Schwertkünste kann und dir im nächsten Moment den Arm absäbelt oder das Bein oder die Hand oder was auch immer oder den Kopf.
Kopf oder was da so ist.
Das, was da ist, das kann man so auch sagen, ja. Das ist ihr, das ist ihr großer Vorteil, den sie hat. Es geht dann aber weiter. Es geht natürlich nicht nur um eine Killerin, sondern man erfährt die Hintergründe. Und zwar geht es darum, dass die junge Frau, sie heißt Yuki. Und Yuki ist der Name für Schnee. Also sie heißt Schnee quasi. Ihre Mutter hat sie im Gefängnis geboren. Und kurz nach der Geburt ist die Mutter gestorben. Sie hat ihr halt kurz vorher noch den Namen Yuki gegeben, weil es halt auch draußen gerade geschneit hat. Und hat ihr halt gesagt, dass sie die Rache in sich aufnimmt. Sie soll ihr Handwerk vollenden, was sie als Mutter nicht geschafft hat. Denn die Mutter hat auch eine sehr schlimme Vergangenheit. Ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum sie im Gefängnis gelandet ist. Es war zu der Zeit, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil der Film geht auch in die Politik ein bisschen mit rein. Das war die Zeit, wo des Umbruchs, sage ich jetzt einfach mal, wo ganz oft weiße gekleidete Männer halt rumgezogen sind und halt Männer, junge Frauen, Väter zum Wehrdienst eingezogen haben. Sprich, wenn dann irgendwelche Männer in weiß gekleidet in ein Dorf gekommen sind, hatten die nicht gerade einen guten Ruf. Sie waren, weil die nahmen ja das Beste weg, was du eigentlich hattest. Entsprechend gab es dann halt auch ein paar fiese Machenschaften. Und so kam es, dass die Mutter von Yuki und ihr Mann halt von Männern überfallen worden, weil der Vater, der eigentlich der Mann ihrer Mutter damals, er war halt als Lehrer weiß gekleidet. Einfach weiß gekleidet. Er hatte nichts mit irgendwelchen Regierungen zu tun und das nutzten dann aber halt so ein paar fiese Menschen aus, drei Männer und eine Frau, und ließen den Mann halt quasi, der wurde ermordet. Niedergemetzelt, erstochen, was auch immer. Das gleiche galt damals dem Sohn, den die junge Frau hatte, der wurde auch erstochen. Nur sie überlebte, schwer traumatisiert, weil sie wurde auch einige Tage schwer vergewaltigt und gefoltert auch. Das hat sich so in sie reingefressen, dass sie halt Rache geschwört hat und die ganze Zeit sich wirklich durchgevögelt hat, sage ich es einfach mal. Sie hat sich den Männern angeboten dann, sie hat niedergemetzelt, sie wollte dann auch später im Gefängnis einfach nur noch schwanger werden, damit sie einen Sohn kriegt, der Rache nehmen kann. Das war ihr großes Ziel. Es ist am Ende eine Tochter geworden und sie starb. Das heißt, das Werk ist nicht vollendet gewesen. Dieses Werk vollendet eben jetzt Yuki. Yuki wird aufgezogen von einer, ich nenne es mal Bekannten aus dem Gefängnis. Der wird halt auch die Kunst des Diebstahls beigebracht. Sie wird halt gelernt, entsprechend das Schwert einzusetzen, sich zu wehren, zu kämpfen, zu bewegen. Und das setzt sie ein und macht sich später auf die Suche nach den drei Männern und der einen Frau, um sie zu ermorden. Das ist im Groben die Geschichte. Und das ist halt so episodenhaft erzählt. Du hast halt am Anfang klar, sie mordet erstmal Menschen im Auftrag, kriegt Geld dafür. Irgendwann hat sie aber ihre eigene Mission. Und gleichzeitig hast du immer wieder diese Rückblicke in die Vergangenheit. Was ist damals passiert? Warum jetzt diese Person? Wie ist die Verbindung? Und das zieht sich halt über zwei Bände im Groben. Ja, man kann direkt sagen, also Yuki ist nicht gerade sanfter Natur. Es wird entsprechend viel gemetzelt, es kommt viel Blut vor, es geht äußerst brutal zu und du hast halt immer diesen Rache-Mythos im Hintergrund. der halt auch sehr dominant ist. Trotzdem ist es nicht so, dass der ganze Manga vor Blut trieft. Also das definitiv nicht. Es ist genau gezielt eingesetzt. Und da kommen wir jetzt wieder auf den Zeichenstil zurück, den ja die Ariane jetzt gerade schon hatte. Und zwar nennt er sich in diesem Fall Gekika. Ich weiß nicht, wie man dem Japanischen ausspricht. Die verschlucken ja die harten Konsonanten immer so ein bisschen. Der Gekika-Stil, dem bedient sich der Mangaka. Und der war damals, der sollte eine Abgrenzung zu dem klassischen Manga-Stil sein, so ähnlich wie es damals die Amerikaner mit diesen Graphic Novels versucht haben. Es waren deutlich mehr dramatische Bilder drin, es war realistischer und es war halt viel Gesellschaftskritik auch mit dabei. In dem Fall, also der Manga komplett, der erste Band hat 508 Seiten, der zweite Band hat 512 Seiten und der dritte Band hat 378 Seiten. Also es ist ein ordentlicher Schinken.
Eine Menge Stoff, ja.
Es ist in den ersten beiden Bänden fokussiert auf den Rachefeldzug und im dritten Band, da nimmt auch deutlich der Text zu, geht es nochmal in eine andere Richtung so ein bisschen rein. Den liest man auch etwas langsamer dann, weil in den ersten ist nicht so viel Text drin. Der lebt von den Bildern mehr, von der Symbolik der Bilder auch. Ja, es ist, ja.
Du hast gesagt, es hat in den 70er Jahren schon als Vorlage gedient. Wann hat er das gemacht?
Nee, nicht 70er, war der Film.
Ach, dann habe ich dich, andersrum, okay.
Der Manga spielt 1890 rum.
Ja, aber wann hat er den Manga geschrieben?
Wann der den geschrieben? Frag mich doch nicht solche Sachen. Warte. Ja, doch, das kommt dann hin. Also 1972 kam er zumindest raus.
Okay. Und es ist immer noch völlig zeitlos, ne?
Absolut. Ich meine, er übt halt Kritik aus, er zeigt, die man auch in die Gegenwart fokussieren kann. Es geht halt auch darum, dass es halt wirklich, es war diese Zeit, wo du diesen Kontrast hattest, japanische Tradition versus westliche Traditionen. Kann ich das als Japaner übernehmen? Bin ich dann überhaupt noch japanisch, wenn ich die westliche Tradition übernehme? Oder wo ist da die Grenze? Oder sage ich, nee, ich will das alles nicht, ich will nichts Neues, ich will in meinem starren Blick bleiben. Das ist ein Punkt, der immer wieder kommt. Und natürlich, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, der Manga ist voll von Sexualität. In jeglicher Art.
Oh je.
Hast du nicht vorhin gesagt, wir sind hier kein Ab-18-Podcast?
Die Mangas sind ab 16.
Okay.
Es ist halt, was ich schon erwähnt habe, dieses typische, die Frau hat da zu sein, um für den Haushalt zu sorgen. Also so ähnlich, wie man eigentlich auch im Westen kennt. Die hat für den Haushalt da zu sein, die hat Kinder zu gebären, sie hat sich im Hintergrund zu halten, sie hat die Beine breit zu machen, sie kann als Geisha arbeiten, sie kann sich prostituieren. Gerne.
Aber ja, jetzt gut zuhören, Ariane, ne? Wenn ich weiß.
Ja, bloß jetzt nicht studieren oder weiterbilden, ist mir klar.
So typische Männerjobs, das ist halt nichts für Frauen. Das ist ja auch der Grund, warum man sie, die Yuki, die ganze Zeit auch unterschätzt. Es ist immer so genial zu sehen, es sind ja auch viele Sachen. Ziemlich am Anfang ist eine Szene, da spielen die ein Würfelspiel. Und da ziehen sie sich auch teilweise aus. Ja, ich meine, du hast oder so im Kimono nicht viel. Da gab es keine Bügel-BHs oder so.
So schnell zu Ende dann das Spiel.
Und sie hat allein, wenn sie sich ausgezogen hat, immer so eine hypnotisierende Wirkung halt. Also ich meine, teilweise kann man ein bisschen überprüfen, ob du Waffen hast. Ja. Allein, dass sie sich ausgezogen hat und vor den Männern stand, allein das hat ihren Vorteil gebracht, weil viele einfach, oh mein Gott, eine nackte Frau und sie ist so schön. Ja. Das heißt nicht, dass die gute Frau, die schläft übrigens absichtlich, nenne ich jetzt mal, nur mit Frauen in dem Manga. Sie führt Lesbos, wird das übrigens genannt. Das ist sowas ganz Neues und das kannte man ja vorher gar nicht. Die Männer. Ja, das ist so, kommt auch mit drin vor. Also man geht auch auf die Sexualität mit ein, wobei es auch gezeigt wird, es geht jetzt nicht in dem Sinne, ich will mich prostituieren, sondern zeigt einfach, was für eine Macht für Frauen einfach nur mit ihrem Körper haben, weil die Männer so geil sind. Weil die einfach geil, nackte Frau, Titten, Kopf aus, Schwanz an. So.
Ist aber überhaupt nicht klischeebehaftet.
Aber nee, es wirkt in dem Manga nicht klischeehaft. Also es ist Es ist halt, es sorgt halt für dich innerlich, einerlich zum Schmunzeln. Auf der anderen Seite denkst du, Gott, wie kann man nur so hirnverbrannt sein? Aber es ist nun mal so. Und sie setzt das halt auch gekonnt ein.
Es und ist warum halt, hast du. Ja?
Ja. Er benutzt halt auch gerne, jetzt habe ich den Namen. Wie heißt denn das Chrysanthem? Ich weiß nicht. Der setzt neben Lotusblüten setzt er noch eine andere Blume die ganze Zeit ein, um dann halt immer gewisse Stellen abzudenken oder durch die Blume sprechen zu lassen. Das fand ich immer ganz schön gemacht. Oder wenn da eine Sexszene ist, zum Beispiel du blickst von oben herab, da ist ein Kronleuchter zum Beispiel auf den entsprechenden Stellen. Das fand ich so ein bisschen ganz geschwiezt, wie so ein Film quasi. Der Sex ist da, aber er ist nicht so, dass du musst deinen Kopf selber anstrengen. Quasi.
Also keine schwarzen Balken.
Nein, da gibt es eine schöne Szene, da wird der Schatten genommen. Das ist auch witzig, ja. Es gibt keine schwarzen Balken, nein.
Aber warum hast du dann Kill Bill nicht geguckt? Hat das dann mit
Weil ich also, die Uma Thurman nicht so.
Boah, Uma Thurman finde ich so.
Jetzt ist also in der
ist,
Rolle.
Ist, glaube ich, fast ich der glaube, einzige jetzt, Tarantino, jetzt, den ich gesehen habe.
Oh je. Deshalb, ja, ich werde mit der nicht warm. Ich mag die Version von ihm nicht so. Ja, jetzt ist es raus, so. Lies den Manga, der ist besser. So. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Er interessiert mich halt einfach.
An der Stelle
ich
muss
weiß,
ich halt sagen.
Ich weiß allerdings.
Ganz anders.
Ich weiß allerdings, weil hier auch ein großes Vorwort im ersten Band ist, und da wird auch Bezug auf die beiden Filme genommen, dass der Film von Quentin Tarantino nur lose darauf basiert und er viele Dinge auch gar nicht mit aufnimmt. Das steht
und
halt
hat auch
im
viel mehr Blut, würde ich mal sagen.
Ja. Nein.
Doch, nein. Der Film schon.
Du kennst die Manga nicht.
Achso, du hast doch eben gesagt, das wäre nicht
du
so
kennst
blutig.
Es mag, wenn von meinen Erzählungen jetzt blutig klingen, das heißt aber nicht, dass da kein Blut spritzt. Ich meine, wenn ja, sie dann blutgebadet durch die Straßen läuft und das Blut nimmt auch im Laufe des Buches immer mehr zu. Also je mehr ihr Rachefeldzug dran ist. Also es ist, ich hab mir auch ein paar Zitate markiert, die ich jetzt in den ganzen Vorstellungen jetzt gar nicht. Es sind so viele schöne Zitate halt auch drin, also die dann immer wieder gesagt werden. Allein jetzt zum Beispiel. Um diese Welt vom Schmutz zu reinigen, braucht man keinen weißen Schnee, sondern den grausamen roten Schnee von Lady Snowblood. Zum Beispiel. Oder. Machen wir Lesestunde hier.
Der ist ja dann rosa, ne? Der wird rosa.
Nein. Hast noch kein Blut im Schnee gesehen?
Ich wollte gerade sagen, Sandra, du hast Dead
Snow
nicht geguckt.
Oh, apropos Blut im Schnee, was ich auch sehr gut fand, es gibt
gelben
zweimal.
Habe ich schon gesehen.
Nein, es wird zweimal auf die Menstruation eingegangen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, also ganz kurz nur, aber es wird nicht tabuisiert. Also es existiert. Das fand ich gut.
Ja, und das 1972, ne?
Ja. Also so in einem Nebensatz quasi. Also du siehst es halt am Bild, aber ich fand es gut. Entschuldigung. Am Morgen, als sie starb, fiel der Schnee der Trauer. Von weitem hörte man einen streunenden Hund bellen und das Klappern von Sandalen. Es tut mir leid. Der Frau auf dem Weg des Schicksals sind die Tränen vor langer Zeit versiegt. Das Licht einer weiten Reise wurde am Fluss zu Eis. Ich wandte ihm den Rücken zu. Der Kranich blieb bewegungslos. Wind und Regen beweinen die Nacht. Es ist der Abschied. Die Frau, die den Weg des Zorns beschreitet, hat ihr Herz aufgegeben. Also es geht um Lady.
Ja, also ich
also finde es
interessant,
ist,
ich werde mal
es
reinschauen.
Ist, es ist auch sehr tiefgründig. Also es ist, du merkst, die Frau ist halt nicht nur auf Rache aus, sondern sie hat kein kaltes Herz. Also sie ist trotzdem eine Frau. Es gibt auch einen Moment, wo sie einfach, wo der, das fand ich übrigens gut, der kam auch, ich glaube, der kommt auch in dem, ich habe gestern den Film noch geguckt dazu, also die japanischen Film. Es gibt auch ein Kapitel, wo sie zu ihrer Herrin geht und sagt, ich möchte heute einfach nur Frau sein. Sie möchte keine Killerin sein, sie möchte heute einfach nur eine Frau sein. Weil das ist sie sonst nicht. Also einfach nur ein Mensch, der einen normalen Alltag hat. Das hat sie ja so nicht.
Weil sie
also
sonst ich finde, halt immer von ihrer Rache getrieben ist, sozusagen.
Rache und ich meine, Auftreten. Man ist ja darauf auch aus, sie umzubringen. Also sie hat ja genügend Gegner.
Sie will ja. Also mal Wochenende. So sein.
So ungefähr, genau. Die beiden Mangaka übrigens, auf den muss ich noch eingehen. Und zwar ist der Katsuo Goike leider letztes Jahr verstorben im April an einer Lungenentzündung. Er ist 82 Jahre alt geworden. Er hat zum Beispiel auch noch den Manga Lone Wolf and Cub geschrieben. Den habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man den in Deutschland kriegt. Ich habe dafür aber die Adaption, die in die, also ein bisschen Science Fiction, ich habe nur reingelesen. Und zwar ist das Lone Wolf 21.000, was ich mal erwähnt habe.
Mhm.
Das ist die Vorlage von Lone Wolf and Cub zum Beispiel.
Ach.
Und sein Mitzeichner ist auch sehr früh gestorben, der Kazuo Kamimura. Der wurde leider nicht so alt, der wurde nur 46 Jahre alt. Der ist an einem Rachenhöhlentumor gestorben.
Mhm.
Auch ganz fies.
Wir haben echt nichts zu lachen heute, ja.
Also man könnte jetzt den Manga noch auseinandernehmen und die ganzen politischen Sachen, da wird so viel auch auf die damalige Zeit eingegangen. Es werden auch historische Sachen benannt, die auch wirklich existieren. Man kann das alles nachschlagen. Zum Beispiel, das ist auch wieder, der Rokumaikan, das ist ein Gebäude, das 1883 errichtet wurde, was zum Beispiel das Symbol der Verwestlichung Japans war, wo halt üppige Balls stattgefunden haben, wo der Walzer getanzt wird. Und da gibt es halt auch eine Szene, wo die gute Yuki Menschen umbringt, die vorher meinten, wo die Japanerinnen mit den westlichen Männern halt so ein bisschen hinter den Büschen verschwinden. Und mhm. sie macht da im Hintergrund ihren Rachefeldzug. Ja. Was natürlich auch immer Auswirkungen, sie teilweise wollen ihre Auftraggeber auch, dass sie das macht, damit es Auswirkungen auf die Politik hat. Das ist nicht einfach nur ein blindes Gemetzel.
Wessen Katzen sind da gerade auf Rachefeldzug gegangen?
Sam.
Bei mir ist alles still.
Ja. Sam musste ja gerade wieder um Aufmerksamkeit buhlen und deswegen rumbrüllen wie verrückt. Sie wurde gestreichelt.
Ich finde es total spannend und das kann man sich ja bestimmt auch zum Beispiel mal auf der Buchmesse angucken oder im Comicladen.
Ich glaube nicht, dass die so ausliegen. Weil der ist nicht so neu. Der ist okay, die Ausgabe,
aber so als Klassiker im Comicladen, wenn es ein bisschen größerer ist.
Könnte man Glück haben, der ist 2017 erschienen.
Hm.
Gibt es aber noch zu kaufen, also den kann man noch bei Carlsen holen. Hat, ich glaube, jeder Band. Ich muss gerade umflattern. Ja, die zwei dickeren mit 500 Seiten haben, ich habe jeweils die erste Auflage. Ich weiß nicht, ob es eine zweite davon gibt. Die kosten 20 Euro und der etwas schmalere kostet 17 Euro.
Ja, super.
Damit warst du auch schon wieder beim Reihenlesen erfolgreich.
Beim Reihenlesen?
Reihen. Du wolltest doch
Reihen. Ach so, ja, ich habe dementsprechend eine Reihe komplett. Musst du sagen, ich habe das auch alles in einem Tag gelesen. Ich meine, so über 1000 Seiten an einem Tag ist auch ein Stück, aber es liest sich gut weg. Da, wie gesagt, nur der dritte Band recht viel Text hat. Ja. Aber ich habe damit eine Reihe abgeschlossen und sie von meinem Sub befreit.
Solange du danach nicht blutüberströmt durch die Straßen gelaufen bist, ist
alles gut. Da ich kein Katana habe.
Warum
obwohl,
nicht?
Obwohl, es gehen ja auch noch andere Sachen. Aber ich habe auch keinen Regenschirm mit Katana. Ich möchte mir einen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch sowas jetzt, ne?
Wenn ich demnächst immer mit einem. Ja, das ist leider in Deutschland verboten, aber ja, ja Sandra, sowas gibt es mit Sicherheit. Ein ich Regenschirm, wo gut. die ganze Zeit. Ich habe so Regenschirme im Keller. Diese japanischen Schirme.
Echt?
Ich habe solche im Keller, ja. Also ohne Schwert.
Ja, ich aber ich sagen, versteckte Waffen sind nicht in Ordnung in Deutschland, das ist korrekt. aber ein Regenschirm darfst du natürlich gerne mit dir rumtragen.
Ja, das ist ja. Ja, das ist
war
ja
das nicht so. Auch dann die Zeit, wo die Damen auch gerne an ihren Fächern scharfe Spitzen hatten, weil sie keine Waffen tragen durften?
Das kann mit Sicherheit. Das ist. Ja, oh, ich muss nie. Mit Sicherheit. Ja, danke. Oh, er hat eine Wolverine-Story für Marvel sogar geschrieben. Der Mangaka. Da, in den 2000ern. Ja gut, wundert mich jetzt nicht. Schwerter, Blut.
Klingen an den
Händen. Ich weiß, ich sehe jetzt leider nicht welche, aber findet man bestimmt raus.
Google ist dein Freund.
Da fällt mir ein, wir haben vorhin vergessen zu erwähnen, dass auch David Fulecki und Hügi auf der Buchmesse sein werden, wo wir gerade von Blut klingen, lustigen Sachen und Manga reden.
Stimmt. Mit anderen Worten, es wird wieder Zeit für neue Tassen.
Ja. Bin ich jetzt dran?
Ja. Wenn ihr keine Fragen mehr habt zu irgendwas, ja.
Nichts mehr zusätzlich. Gut. Dann wird's jetzt immer noch nicht lustig.
Verdammt.
Aber
heute mal der ernste Podcast.
Ja, wir sind voll ernst.
Ab fast 18.
Wir müssen nachher noch Lach-Yoga machen. Ja.
Oh Gott.
Das sieht ein bisschen
zu entspannt. Bitte nicht. Bleiben wir bei also. Nein.
Also ich mache nachher noch Yoga, aber ohne Lachen. So, kommen wir zu einem meiner absoluten Favorites. Das Beste ist, also wir reden über Aldebaran. Fangen wir damit mal an. Von Leo. Egal, ob ihr jetzt schon tausendmal gehört habt, dass ich den gut finde. Ich finde ihn gut. Ich mag Leo. Ich mag seine Comics, seine Science-Fiction-Stories, seine Mystery-Sachen, seine Abenteuer mit UFOs und so weiter. Und Aldebaran ist das erste, ist der erste Comic, der erste Zyklus, den ich von ihm gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob es der erste ist, den er geschrieben hat, aber so, also ist auf jeden Fall der erste im Zyklus Die Welten von Aldebaran. Ursprünglich ist diese Reihe erschienen bei Epsilon, beim Epsilon Verlag, und das ist aber dann übergegangen zum Splitter Verlag vor einigen Jahren, die das zum Glück jetzt neu rausgebracht haben. Denn zum Beispiel der Sammelband, den ich damals gelesen habe, und das ist ungefähr 10 Jahre her, ist heute vergriffen und ich glaube auch echt unverschämt teuer. Ich weiß gar nicht genau. Es handelt sich um Science Fiction. Achso, und bei Splitter kann man alle 5 Bände jetzt auch bekommen, ne? Also als Einzelbände. Ein Sammelband gibt es da jetzt noch nicht. Wer weiß, ob die da sowas nicht nochmal machen. Also es ist Science Fiction und es ist mein Lieblingsgenre Sternkolonie SF, wie ich das ja immer nenne. Und zwar sind gegen Ende des 21. Jahrhunderts die Menschen halt ausgeschwärmt und haben unter anderem sich auf Aldebaran 4 niedergelassen. Aldebaran 4 hat, das muss ich hier mal eben reingucken, ich glaube 9% Landfläche, wenn ich das nicht ganz falsch sage, und der Rest besteht aus Wasser. Und Aldebaran 4 hat leider den Kontakt zur Erde verloren und wir befinden uns, ja, weil irgendwelche Störungen waren oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau aus welchem Grund, aber sie haben auf jeden Fall keinen Kontakt mehr. Und wie das oft bei solchen Geschichten dann ist, man kennt es ja auch aus Romanen zum Beispiel, oh nee, jetzt hätte ich fast was gespoilert, sage ich jetzt lieber nicht. Also es gibt Romane, wie rede ich mich da jetzt wieder raus? Die wirken wie Fantasy, stellt sich aber später raus, es ist Science Fiction. Und es hat was mit Drachen zu tun. Also diejenigen, die es kennen, die werden wissen, worum es geht. Mehr darf ich jetzt nicht sagen. Könnt ihr mich sonst mal anschreiben, dann sage ich euch, was das ist.
Oder ja, mich, ich weiß auch, wovon sie redet.
Ja, genau. Also es gibt da diverse Beispiele und ich stehe halt total auf dieses Genre. Und wir befinden uns auf Aldebaran 4 in einem kleinen Fischerdorf. Wir sind ungefähr 100 Jahre nach dieser Besiedlung von Aldebaran 4 durch die Menschen. Und im Grunde ist hier in diesem kleinen Fischerdorf alles so wie auf der Erde. Also da sind halt Jugendliche, die interessieren sich für sich und für Liebeleien. Die Protagonistin Kim Keller ist 13 hier. Den Namen vielleicht schon mal gehört, weil ich schon mal vom Comic Rückkehr nach Aldebaran gesprochen habe. Da ist sie wesentlich älter. Also wir begleiten Kim Keller über längere Zeit in Comics. Hier ist sie aber 13 und über 5 Jahre wird die Geschichte auf Aldebaran 4 erzählt. Es geht ziemlich dramatisch los, dass nämlich plötzlich tote Meereswesen gefunden werden. Es hängt auf einmal so ein Tiefseefisch am Haken eines der Fischerboote. Das ist sehr ungewöhnlich, ne? Weil so ein Tiefseefisch, wie soll der an den Haken gelangen? Also wenn der Haken, also die Schnur nicht sehr, 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 sehr lang wäre. Dann kommt plötzlich auch noch, also Tiere verhalten sich entgegen ihrer normalen Verhaltensweisen. Ich habe den Comic nicht wiedergefunden, obwohl Ariane mir den zurückgegeben hat. Die hatte sie ihn sich nämlich geliehen. Daher kann ich ihn jetzt leider nicht aufblättern. Aber ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Wale sich an den Stränden gefunden hatten. Ariane, weißt du das noch? Ich glaube ja, ne? Ach, ich weiß jetzt gerade nicht.
Also,
Ja, es sind auf jeden Fall, machen die alles, was man nicht von ihnen erwartet.
ja.
Passieren ganz schräge Sachen. Dieser Ort heißt übrigens Arena Blanca. Und plötzlich kommt auch noch eine Reporterin ins Dorf. Mit einem Boot kommt die da angereist. Ja, und warum interessiert sich plötzlich eine Reporterin für so ein kleines Dorf? Also versteht keiner. Ich kann jetzt gar nicht alles erzählen von der Storyline, weil das würde halt auch das große Ganze so wegnehmen. Aber es ist ein absolut fantastisches Abenteuer, wo es, ja, es geht nicht nur darum, dass hier auch viele gesellschaftspolitische Themen auch angerissen werden und zwischenmenschliche Themen, sondern ist, auf diesem Planeten gibt es halt noch mehr als die sowieso schon ganz offensichtlichen extraterrestrischen Lebewesen, Flora und Fauna. Also da ist noch eine ganze Menge mehr los. Wie es halt auch auf der Erde ist, wir wissen halt von der Tiefsee ja fast nichts, ne? Wir lernen immer wieder noch ein bisschen was, aber wir wissen hier ja auch nicht, was da alles noch so rumschwirrt und was die Wesen alles so können. Und hier ist das Ganze so richtig ins Extrem gezogen. Wir befinden uns außerdem hier in einer Diktatur, auch recht typisch für den aus Brasilien stammenden Künstler Leo, der in Frankreich lebt. Das ist halt oft in seinen Comics so, dass er halt auch solche Themen aufgreift. Er ist ja politisch auch. In Aldebaran tritt die Politik noch ein bisschen in den Hintergrund. Das wird später in den Nachfolgezyklen Betelgeuse, geschrieben Betelgeuse und Antares, also Antares, jeweils auch 5 Bände im Rahmen der Welten von Aldebaran, dann noch ein bisschen eingehender, also eindringlicher auch. Dann, ja, es gibt noch weitere Serien, aber hier in den Welten von Aldebaran ist halt immer Kim Keller auch die Hauptfigur. Und es ist eine, ja, eine taffe Frau. Anfangs ist sie noch ein bisschen zurückhaltend, aber da, die Frauen spielen schon eine große Rolle in den Leo-Comics. Gibt auch immer mal nackte Frauen. Also, es ist jetzt nicht das, was wichtig ist. Aber Leo ist jetzt nicht der Künstler, der dadurch hervorsticht, dass er besonders gut zeichnen kann, muss man jetzt leider mal sagen. Aber sein Storytelling und auch die Anatomie, wenn er zeichnet, ist ganz hervorragend. Er hat hier auch alles selbst gemacht, also Szenario, Farben, Zeichnungen. Später, in Comics, die er Jahre später gemacht hat, hat er dann auch mal andere Künstler dabei, aber hier am Anfang ist er ganz alleine unterwegs. Was mich so beeindruckt an diesem Comic ist, also erstmal ist das Szenario einfach großartig inszeniert über die 5 Teile und 5 Jahre. Es ist, ja, ich habe es schon gesagt, ne, es ist halt politisch, zwischenmenschlich, diese ganzen Themen kommen vor, es gibt emanzipierte Charaktere und es gibt richtige eklige Leute und sehr liebenswerte und es ist auch gar nicht so schwarz-weiß, wie es sich am Anfang so zeigt. Und was ich halt sehr mag, ist diese Herausforderung, die sich Menschen stellen, wenn die auf einen fremden Planeten kommen und wie sie damit umgehen, was sie da eigentlich so erwartet. Also oft sind die ja sehr ignorant. Das ist halt, ja, ne? Also hier kommen wir und wir sind die Wichtigsten, aber sie werden da auch auf Aldebaran sehr schnell so in ihre Grenzen eigentlich gedrängt. Allein schon deshalb, weil hier einige Wesen nicht unbedingt so wenig gefährlich sind. Und da spreche ich nicht nur von den Tieren, sondern auch von den Pflanzen. Leo verbindet hier oft Tiere und Pflanzen, die wir hier auf der Erde kennen, mit neuen Formen, macht da total ja, ganz skurrile Wesen teilweise daraus. Ich empfehle euch dringend, da wirklich die Leseprobe auf der Seite des Splitter Verlags anzuschauen. Am besten erstmal nur den ersten Band, weil man sonst gespoilert wird. Wer sich traut, kann natürlich auch schon in die weiteren reingucken. Vielleicht nicht so genau lesen, was im Text steht, sondern einfach nur die Bilder angucken. Das könnte helfen. Ja. Science Fiction ist halt nicht immer nur Raumschiffe, Lasergefechte und irgendwie wilde Raumschlachten, sondern ganz oft auch halt Gesellschaftskritik hinein teleportiert, also teleportiert, sag ich schon, transportiert in ein Zukunftsszenario. Und das ist hier auch der Fall. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so fasziniert, abgesehen von den geilen Tieren und Pflanzen, die hier so sind. Ja. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsserien.
Merkt man gar nicht.
Nee, ne?
Nee.
Ariane hat sie auch schon gelesen.
Also die Tiere sind tatsächlich echt abgefahren, die er zeichnet. Das ist großartig.
Das, also insgesamt sind das übrigens 256 Seiten in der Gesamtausgabe. In den Splitterbänden wird es so ähnlich sein und in dieser Gesamtausgabe ist auch eine Karte des Planeten und so drin. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den Einzelbänden in den neuen ist. Kann ich jetzt leider nicht sagen.
Das kann ich auch nicht sagen. Ich kenne ja nur die Ausgabe, die du mir geliehen hattest.
Ja. Und ich muss echt sagen, also das ist alles so realitätsnah und ich konnte halt echt damals nicht aufhören. Und ich würde es jetzt gerne nochmal lesen, wenn ich es endlich wiederfinden würde. Ich weiß leider nicht, wo ich es hingetan habe. Es steht nicht bei den anderen Leo-Bänden in dem Fach. Da steht halt Betelgeuse und Antares, Centaurus, Amazonia, Kenia, Namibia.
Ich habe es dir wiedergegeben. Gut verpackt.
Ferne Welten.
Und ungefähr anderthalb Jahre eher, als du mir Blackset wiedergegeben hast.
Ja, und ich habe mir auch echt einen Bruch dabei gehoben. Und ich glaube, es ist in der eine der, hier stehen so ein paar Shortboxen mit neuen Sachen, wo ich immer nur reingesteckt habe. Und da ist das, glaube ich, mit drin. Ich habe da auch so Magazinboxen, sind ein bisschen größer. Da habe ich es, glaube ich, reingesteckt. Ja, ich kann euch das absolut empfehlen. Komplexe Story, spannend, tolle Protagonistinnen. Ganz hervorragend. Stille.
Ja, ich habe keine Fragen. Ich habe es ja selbst schon gelesen und du hast mir da ja schon mehrfach so vorgeschwärmt von.
Ja. Ja, ich habe auch keine Fragen an mich.
Christine, hast du noch Fragen an sie?
Nein, nein. Das ist ja nicht ganz meine Welt. Dafür konntet ihr mich noch nicht.
Ja, das. Also ich fürchte auch,
ich
wenn
möchte,
man einfach
ich möchte,
nur.
Ich möchte auch nicht, dass du mir in Leipzig alle Bände mitbringst. So,
nein,
du schnell. So, Christine, jetzt lies. Eher kommst du nicht aus dem Zimmer raus.
Nein,
das kannst
ich
du
nicht
vergessen, weil dann brauchst du ja noch einen extra Koffer dafür.
Ja, kommt mit dem Auto.
Ja.
Ja. Aber trotzdem brauchst du einen extra Koffer, nur um diese ganzen Comics vernünftig einzupacken.
Das Auto trägt alles.
Nee, das mache ich auch nicht. Aber vielleicht überzeugt dich, dass in der Gesamtausgabe zumindest ein Vorwort von Möbius ist. Und er absolut, also genauso begeistert, wenn nicht noch begeisterter, sich äußert als ich, wie ich. Er spricht da von einer harmlosen Sekte, den sogenannten Aldebaran-Anhängern, die allesamt der Faszination der Comicreihe erlegen sind. Um dort Mitglied zu werden, ist nicht viel mehr nötig, als die Story zu verfolgen.
Ich bin der Sekte noch nicht verfallen.
Ja, also ich bin sowieso in der Möbius-Sekte und halt auch in der Leo-Sekte, weil es war auch, glaube ich, mal ein Tipp von jemandem.
Ich bin da eher in einer anderen Sekte.
In der Manga-Sekte?
Nein. Wir reden von
in der Lemire-Sekte?
Nein, ich bin da eher in der Jeff Lemire-Sekte.
Alle gehen in die Kirche, außer Ameisen, die sind Insekten.
Ja, ich wollte den auch schon die ganze Zeit bringen. Danke, dass du es gemacht hast.
Oh, nicht lachen. Einstellen.
Lachverbot.
Sach- und Lachverbot. Herzlich willkommen bei den Sach- und Lachverbotsgeschichten.
Lach- und Sachgeschichten, ja.
Wir sind durch mit unseren Comic-Empfehlungen. Und wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Der Rückblick. Ariane darf anfangen.
Ich habe es übrigens ganz großartig geschafft, wieder nichts von dem zu lesen, was ich angekündigt hatte.
Okay. Ich habe mich dran gehalten, übrigens nichts zu lesen.
Das ist immerhin nicht schlecht. Ich habe tatsächlich halt auf der Suche nach Marie Curie bin ich halt, bevor ich sie gefunden hatte, auf They Called Us Enemy gestoßen hatte, völlig verdrängt gehabt, dass ich den ja schon auch lange lesen wollte und hier rumliegen habe. Und habe zu dem halt ja gegriffen, wie ihr gemerkt habt. Dann habe ich Black Hammer
und dann, Entschuldigung, aber dann mir erzählen, ich finde meine Comics nicht, wenn du Marie Curie auch nicht findest. Muss doch strahlen, die Frau.
Ja, ich hätte das Licht ausmachen sollen zum Suchen. Hast recht.
Oh, wir sind echt voll die Karlauer heute hier.
Ja. Na gut. Ich habe stattdessen Black Hammer Age of Doom Teil 2 gelesen. Quasi der letzte Teil der Hauptstoryline von den Black Hammer Helden.
Habe ich letztens gerade hier in die Shopbox gesteckt. Ungelesen.
Ich hatte ihn gerade mit aus dem Comicladen gebracht. Nein, hatte ich gar nicht. Er lag, glaube ich, noch irgendwo ziemlich weit oben auf den Stapel, als ich überlegt habe, ich fahre zur Prüfungsphase, ich will abends irgendwas anderes machen, außer lernen. Ich packe mal Comics ein. Was liegt denn da? Oh, Black Hammer, nehme ich. Das war der Grund, warum ich es dann am Ende gelesen habe und jetzt das Ende der Geschichte kenne. Und ich habe halt gesehen, dass der bei Goodreads zum Teil nur so 3-Sterne-Bewertungen bekommen hat. Viele haben sich darüber ausgelassen, dass er halt ziemlich ruhig ist oder irgendwie total Meta ist. Man muss aber auch fairerweise sagen, die Geschichte steuert halt auch einfach in diese Richtung. Und es ist irgendwie klar, dass sowas kommen muss. Und für mich war auch irgendwie das Ende jetzt nicht überraschend, wie es gekommen ist, aber es war doch so, dass ich da heulend gesessen habe teilweise und deswegen finde ich ihn durchaus nicht schlecht. Er hat mich emotional gepackt. Ich finde, damit hat er eine bessere Bewertung als 3 Sterne verdient, definitiv. Und dann habe ich noch mitten in der Prüfungsphase einen Comic gewonnen. Und zwar die kleinen Momente der Liebe. Jetzt denkt ihr, yo, klingt voll nach Kitsch, das passt doch gar nicht zu Ariane. Das sind...
Ich denke was anderes.
Bitte?
Was? Was? Red weiter.
Das sind die gebundenen Ausgaben oder ist die erste gebundene Ausgabe der Katana Webcomics. Falls ihr die kennt. Die sind halt, ja, die sind ganz süß, die sind ein bisschen skurril, sie sind halt realistisch, wie man halt extrem bekloppt in einer Beziehung sein kann. Und ich folge den Webcomics lange schon, nicht so lange wie den Belzebubs, gerne auch mit Doppel-O wieder für Sandra.
Nicht nur für mich. Da haben sich einige drüber schlapp gelacht.
Also es sind halt auch wieder einfach Webcomics, die ich schon länger kenne, gebunden gewesen. Und ja, konnte ich nicht anders, als es dann da war, habe ich durchgeblättert und gedacht, oh, so schlecht haben sie die Übersetzung gar nicht hingekriegt. Das ist doch in Ordnung. Und das war es auch schon, was ich gelesen habe. Christine?
Ja, ich bin gerade mit der Katze beschäftigt, Entschuldigung.
Merkt man gar nicht. Du brabbelst da vor dich hin und ich denke schon, du redest mit mir.
Nee, Lucy ist flauschiger.
Oh, das war gemein. Danke,
das merke ich mir. Du kraulst mir also nicht in der Leipzig-WG dann den Kopf.
Du hast keinen langen
Schwanz. Ich dachte, ihr redet über Beine. Insider.
Ja.
Wir haben letztens über haarige Beine auf Instagram gesprochen. Für unsere HörerInnen hier.
Vielleicht schneiden wir auch den Teil komplett raus.
Back to topic. Ich habe vom Prinzip schon was gelesen, aber nicht viel. Abwechslung. Okay. Ich habe... Es war ja der Japanerary gewesen. Sprich, ich habe sehr viele japanische Filme geguckt. In dem Atemzug habe ich auch einen Rewatch gemacht. Und bevor ich den Rewatch gemacht habe, habe ich angefangen, Band 5 bis Band 18 von Kenshin zu lesen. Es fehlen jetzt noch die letzten 10 Bände, aber die habe ich nicht hier. Auf den Bänden basieren auch die drei Filme, die drei Jahrfilme, die aktuell draußen sind. Es kommen dieses Jahr noch 2 neue. Die sind übrigens sehr genial. Also wer Kenshin mag, wer Samurai mag, guckt diese Filme. Die sind wirklich genial.
Und was ist noch Kenshin? Ich bin echt so Manga-blind irgendwie.
Kenshin.
Kenshin. Ach so, mit SH, ne?
Ja. Nicht mit CH, okay.
Ja, ich habe verstanden, Kenji, also K-E-N-J-I.
Nein. Rurouni Kenshin heißt er ausgeschrieben.
Mhm.
Ja. Ja. Die Filme sind, wie gesagt, sehr schön. Also wirklich, es sind Realfilme, nochmal dazu gesagt. Sind auch schon in Deutschland erhältlich. Und sind toll. Ja, die habe ich gelesen. Ich bin ja sowieso ein Kenshin-Fan, Samurai, das ist ja sowieso meine Welt. Daher sind die auch ganz super. Finde auch sehr gut, dass die Filme da auch auf den wichtigsten Punkten auch basieren. Ja, und dann habe ich noch neben Lady Snowblood gelesen, 3 Blütezeiten. Kennt das jemand? Kennt ihr nicht?
Nee.
Ist im Tokyo Pop Verlag erschienen.
Ich verwechsel das mit Rote Blüten, glaube ich. Das war ein anderes, ne?
Ja.
Von Fumiko Fumi ist, ja, wo sortiert man das ein? Es ist noch nicht ganz Slice of Life, das ist noch davor. Es ist, sind quasi 3 Freunde, die in eine Highschool gehen, japanische Highschool muss man dazu sagen. Sie beobachtet halt gerne Menschen durch ihr Fernglas, vor allen Dingen einen ihrer Nachbarn, den sie auch wirklich ins Zimmer gucken kann. Ja, sie ist eine Spannerin.
Ich wollte gerade sagen, was ist das?
So mein Gesicht ist, boah, ist die eine Spannerin. Und ihr Nachbar ist gleichzeitig ihr Cousin und der hat eine Zwillingsschwester und mit den beiden sind sie befreundet. Und es geht halt darum, wie entwickle ich, was mache ich nach der Schule, wie geht unser Leben weiter und gleichzeitig ist da so ein bisschen die sexuelle Erfahrung mit drin und so, also so ein bisschen, ja, in die Richtung geht das. Ist nicht schlecht gezeichnet, hat einen schönen, schlichten Zeichenstil, ist ab 15 Jahre empfiehlt der Verlag den Manga. Mir fehlte aber letztlich gerade am Ende das gewisse Etwas irgendwie, das fehlt was. Er ist gut, ich würde ihn jetzt, er hat teilweise sehr schlechte Kritiken bekommen. Ich habe mir damals trotzdem geholt, also ist auch ein Buch von meinem Sub. Ja. Ich finde, man kann ihn aber trotzdem gucken, muss aber sich drauf gefasst machen, dass man jetzt am Ende keine großen Ergebnisse am Ende hat. Also da fehlt halt was. Es ist so, als ob ein Kapitel fehlt, irgendwie. Ja.
Okay.
Also es fängt an mit vagen Vermutungen, Hoffnungen und es hört so ungefähr auch wieder auf. Das okay. Ist ein bisschen doof. Man kann es schlecht beschreiben, ohne zu spoilern. Das ist, ja, es fehlt halt irgendwas am Ende. Und gerade das ist so der Taktpunkt, der mich ein bisschen gestört hat letztlich. Weil man hätte da deutlich mehr rausholen können, weil er hat sehr viele gute Andeutungen halt, auch gerade was die Entwicklungen angeht und wie entscheide ich mich später und was mache ich, wie gehe ich damit um, dass mich jemand nicht so mag, wie ich ihn mag. Ja.
Ah, das sollte ich dann nochmal lesen. Ich bin so voll harmoniesüchtig immer.
Warst du nicht gerade irgendwie letzte Woche immer voll aggro?
Ja. Ich darf ja aggro sein. Wenn die anderen nicht harmonisch sind. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Das ist öffentlich.
Ich bin dir sicher. Sandra, es hört keiner mit.
Nee, genau. Ich hörte gerade, dass...
Sandra, keiner hört, was wir auf Instagram diskutiert haben.
Nee. Keiner hört uns und keiner sieht uns.
Sehen sowieso nicht.
Genau.
Gott sei Dank.
Ja, also wenn man so mal guckt, wir kriegen ja nicht so viel Reaktionen, Leute. Wir wissen aber, dass ihr uns hört. Also reagiert mal. Ja. Das war's schon.
Ja, das von der Menge her ist es viel. Es ist halt nur nicht viel Unterschiedliches.
Ja, 5 bis 18, ne? Band 5 bis 18 ist schon
eine Hausnummer.
Yo, Woman.
Und das gefühlt an einem Wochenende. Also ich habe es an einem Wochenende gelesen. Ich lese ja auch noch andere Sachen zwischendurch.
Schläfst du auch mal?
Auf der Arbeit. Heute Morgen. Das mache ich auf der Arbeit, weil der Computer und die Systeme und die Fahrer auf Arbeit, das funktioniert. Die machen das alle von selbst. Ich bin da einfach nur körperlich anwesend. Mhm. Mehr mache ich nicht.
Weil ich gesehen habe, du bist schon laufen gewesen, bevor ich überhaupt aufgestanden bin heute.
Ja, war ich. Ja. Ich bin kurz vor 8 aufgestanden und bin rauslaufen, weil ja heute der böse Sturm kommen soll. Mhm. Dachte ich, gehe ich mal direkt vormittags. Wir hoffen,
dass ihr Sabine alle gut überstanden habt, wenn ihr uns jetzt hört.
Solange kein Dachziegel auf den Kopf fällt.
Keine Äste. Also ich bleib heute drin. Wir wollten eigentlich heute spazieren gehen oder ein bisschen raus. Ja, aber ich glaube, Wald ist heute scheiße, würde ich sagen.
Es soll ja auch erst heute Nacht richtig los.
Ja, dann fallen die Bäume wieder auf meine Bahnstrecke.
Auf deine Bahnstrecke?
Vielleicht ja, aber auch meine. Auf meine Bahnstrecke. Vielleicht auf unser beider Bahnstrecken. Aber ich habe tatsächlich noch vor. Bahnstrecken.
Deiderdan.
Ich habe tatsächlich auch noch vor, heute durch den Park zu gehen, da wo Bäume sind.
Das würde ich
nicht machen. Setz einen Stahlhelm auf.
Das ist ein guter Plan.
Losgeht. Wir müssen auch noch den Garten sichern. Also den Minigarten. Da liegt so eine Folie über dem Tisch, das fliegt uns nachher alles im Ohr. Ein Vogelhaus runternehmen.
Wir müssen den Garten sichern, da liegt eine Folie rum, die müssen wir wegnehmen.
Wir müssen den Garten sichern, klingt echt eher so wie als gleich kommt der Atomangriff, wir müssen uns in Sicherheit bringen und dann liegt eine Folie rum.
Also, da ist eine Folie über einem Gartentisch und da drauf liegt eine Pflanzschale. Das wäre scheiße, wenn die runterfliegt und vielleicht uns hinten ins große Fenster. So füllen wir den Platz, den wir haben, weil ich keine Comics gelesen habe.
Das ist sehr geschickt.
Ich habe tatsächlich was gelesen. Entschuldigt bitte. Es tut mir sehr leid. Ich habe gestern Abend angefangen, aber ich bin nur gekommen bis zur Seite. Ich gucke nach. 48 von 185 oder so. Und zwar habe ich angefangen mit Amulett von Kazu Kibuishi. Buch 1, die Steinhüterin, ist im Original auf Englisch erschienen, wenn ich mich nicht täusche, bei Scholastic. Kennt ihr den Taschenbuchverlag vielleicht? Für Jugendliteratur? Und er fängt so ein bisschen so an, wie die Serie, die ich gerade gucke und über die ich nicht reden kann, weil Christine gesagt hat, sie will nichts darüber hören.
Die auf diesen Comics basiert, die von dem Sohn von diesem Autor sind, ja?
Ja, das mit dem Schlüssel und so. Und dem Haus.
Ja.
Und ich habe
nicht der Familie, gesagt, dass die so du heißt, den Namen nicht so. Aussprechen. Du darfst den Namen aussprechen. Du sollst sonst nichts weiter sagen. Du darfst über die
Lock
Comics reden, aber nicht. Ja, aber nicht über die Serie.
Also wenn ich jetzt nicht über die Serie sprechen darf, darf ich halt auch von diesem. Nein, also mal ernsthaft, ich habe gestern angefangen und mich gefragt, das ist jetzt irgendwie komisch. Wieso sind denn die auch in so einem Haus? Und da hängt auch das Bild von dem Urgroßvater über dem Kamin und so. Da waren so Ähnlichkeiten, ne? Die jetzt für die Handlung jetzt nicht so relevant sind, aber das Szenario so ähnlich ist. Die Frau zieht mit ihren Kindern alleine in ein Haus, was irgendwie zur Familie gehört. Interessant. Ich weiß nicht, ob dieser Comic tatsächlich vielleicht eine Kinderversion so ein bisschen davon sein soll oder ob diese Elemente einfach so klassisch sind, dass sie überall immer mal vorkommen.
Es ist irgendwie auch so ein bisschen Horrorfilm-Setting, finde ich, so ganz klassisch.
Ja, wahrscheinlich, ne? Es fängt sehr gut an übrigens und sind so lustige Geisterwesen, wenn ich hier so weiterblätter. Es sieht digital gezeichnet aus. Es ist aus dem gleichen Verlag wie Dogman, was ich letzten Monat vorgestellt habe, in der letzten Folge. Ja, ich werde es auf jeden Fall weiterlesen. Und dann habe ich noch was gelesen, über das ich auch nicht reden darf. Super, ne? Alan C. Wilder Limited, die Brücke der toten Hunde. Und das erscheint am 2. März. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich für die Comic-Szene, für das Magazin eine Rezension geschrieben habe. Ich darf aber noch nicht so viel im Detail drüber reden, wie das halt immer so ist. Wenn Sachen noch nicht veröffentlicht sind, kann ich jetzt natürlich nicht schon die Rezension raushauen. Das geht nicht. Es dauert noch einen Monat, bis es erscheint. Es ist aber ein junger Geisterjäger in Anführungsstrichen. Und mir hat es echt gut gefallen, vor allem, weil es irgendwie die Zeichnungen wie so ein Glow-in-the-Dark-Effekt, habe ich das genannt, teilweise wirken, wenn Geister auftreten. Also ich fand es irgendwie süß. Süß und gut. Und es ist ein Kindercomic und ja, irgendwie habe ich gerade so ein Fable für Kindercomics. Hat mir gut gefallen. Die Comics, über die ich nicht reden darf. Das war meine Rubrik. Ich habe ansonsten halt weiter für den Seraph gelesen, weil, wie ihr vielleicht gehört habt, bin ich ja in der Jury für das beste Debüt. Und bis Mitte Februar, glaube ich, muss ich alles gelesen haben und dann meine Bewertungen abgegeben haben von der Longlist. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Gucken wir doch einfach mal aufs Nächste, weil ich habe auch Comics gekriegt und gekauft und darüber kann ich auf jeden Fall reden. Ariane darf anfangen und hat, und du hast nur zwei Stück auf deiner Liste, leg mal los.
Für den Ausblick, ja. Mhm. Ja, also ich muss immer noch alles lesen, was ich irgendwie zuletzt mal erwähnt habe. Ja, das brauche ich ja jetzt irgendwie nicht mehr zum 20. Mal gefühlt wiederholen. Liberty Bessie habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt. Damit bleibe ich irgendwie schon wieder in dem Bereich Ungerechtigkeit in den USA. Und mit Black Hammer 45 bleibe ich irgendwie auch schon wieder im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Also Sandra macht einen auf Kindercomics, ich mache einen auf ernste Themen, könnte man sagen, in gewisser Weise. Und dann sind da halt noch diese ganzen anderen Comics, die da rumstehen, wo halt Marie Curie auch irgendwo zwischensteht, unter anderem.
Wir sind ja voll im Flow. Du musst jetzt übergeben an Christine. So ist unser normaler Redaktionsplan.
So. Ja. Ach so. Und weil ich so viel Zeug habe, was ich irgendwann mal lesen kann, kann jetzt Christine weitermachen.
Ja. Yes. Wie man sehen kann, habe ich nichts in der Liste stehen.
Oh, perfekt.
Ja, das können alle Hörerinnen jetzt sehen.
Deshalb gebe ich es wirklich wieder. Na, ich habe mein Sub steht hier immer noch, aber ich habe gestern und vorgestern zwei Bestellungen gemacht.
Und ich hörte davon.
Ja, ich habe ja noch keine Titel genannt. Das gebe ich geschickterweise vielleicht für die Comic-Klatsch-Folge auf. Und zwar habe ich mir endlich, ich wollte es eigentlich schon im Dezember machen, aber ich habe mich zurückgehalten, weil ich ja im Januar nichts Neues holen wollte, beziehungsweise nur asiatische, japanische Comics gelesen habe. Und zwar habe ich, die Ariane hat das auch schon, von TKO Studios drei Comics bestellt. Hm. Du weißt,
wen ich meine? Ah, das sind die nicht im Preview sind, ne?
Genau.
Das ist so ein junges Unternehmen aus den USA, so habe ich es zumindest verstanden, die jetzt so, was haben die denn, 8 bis 10 Comics so ungefähr? Ich weiß nicht, wie viele die jetzt aktuell haben. Und da habe ich mir drei rausbestellt. Und zwar einmal Goodnight Paradise, Eve of Extinction und natürlich Sentient. Da ist, da hat auch Jeff Lemire mitgewirkt. Die drei habe ich mir bestellt.
Zwei von dreien habe ich hier zu Hause. Das andere habe ich die Probe von gelesen.
Nee, ich habe noch andere auf dem Schirm gehabt, aber ich dachte, nee, bleib erstmal bei dreien. Und dann habe ich mir.
Keiner was deshalb zu TKO sagen.
Ja, bitte.
Was? Ja, darfst du?
TKO hat doch auch ein paar Gratis-Exemplare auf der Webseite, ne? Das ist vielleicht genau. Interessant.
Genau. Man kann halt zu jeder Reihe das erste Heft gratis lesen, quasi. Meine genau. Ich.
Kannst du reinschnuppern, ob es dir gefällt.
Ja.
Das ist ziemlich cool.
Ja. Die haben auch neben den normalen Trades, haben die ja diese Special Editions noch, die dann nochmal 10er mehr kosten. Genau. Die habe ich jetzt nicht geholt. Ich habe nur die einzelnen geholt, weil ich es auch über eine deutsche Seite bestellt habe. Über einen deutschen Comic-Shop. Ja, und in einem anderen Comic-Shop habe ich, deshalb wollte ich nicht, dass Sandra drüber redet, mir die ersten zwei Bände von Lock and Key geholt. Oder Lock and Key?
Lock and Key.
Lock and Key. Ja, hier steht Locke, deshalb spreche ich immer Locke.
Ja, ja, aus. Klar. Aber ich hätte auch immer Locky ja. gedacht.
Locky, Lock and Key, weil and es, geht key, ja um das, es geht ja um das Loch und den Schlüssel.
In der Serie, über die man nicht sprechen darf, heißt es immer Lock.
Ah, die nennen das nur Lock? Okay.
Ja,
ja, da habe ich mir jetzt die ersten
schon gesehen.
Das ist schön, Sandra. Ich habe hab mir die ersten zwei Bände geholt. In der nächsten Folge darfst du drüber sprechen.
Ja, da reden wir dann drüber. Das ist ja eh unsere Horror.
Ich wollte halt erstmal in die Comics-Folge. In die Comics reinlesen. Ich möchte halt, ja. Ja, dann habe ich mir, weil ich es irgendwie noch nicht hatte, warum auch immer, ich dachte, ich habe es schon. Ich habe Gideon Falls 3 noch gar nicht gehabt. Ich habe mir das mal geholt. Ja.
Das musst du noch lesen zur nächsten Folge.
Ich habe dir doch gesagt, ich habe noch nicht alle gelesen. Ich dachte aber, ich habe ihn hier, aber ich habe ihn gar nicht hier.
Ja, du hast mir gesagt, du weißt es nicht. Oder...
Also Ariane. Ich wollte gerade sagen, also reden wir jetzt über die Deutschen oder auch über die Englischen, weil Christine,
Englischen.
Ne, die Englisch. Ist dann da ja weiter vorne, weil ich die ja auf Deutsch gelesen habe, sowieso.
Nee, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe den dritten hier, aber ich habe den gar nicht hier.
Aber mit der Sprache hat das nichts zu tun. Der vierte
gerade angekündigt.
Was sagst du?
Mit der Sprache hat das nichts zu tun.
Nein, Ariane.
Dachte, ich hätte den vierten gerade im Previews gesehen, bilde ich mir ein.
Ach so, okay.
Ja,
ich lese ja auch auf Englisch, aber ich habe
jetzt erstmal den dritten geholt. So. Ja, und dann habe ich mir noch, um da mal komplett wegzukommen, von Ultraverse noch ein Manga geholt, verdammt. Und zwar, ja, Barakamon, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht.
Barakamon? Ist interessant.
Nein.
Umso länger die Sendung dauert, desto geringer wird der Alkoholpegel in unserem Blut. Deshalb wird es halt zum Ende hin immer so ein bisschen schwierig für uns.
Wörter noch auszusprechen, ne?
Ja. Ich seh den halt immer wieder, dass den ganz viele lesen und der recht gut wegkommt. Und da ist wohl ein
Barack Obama Mann. Heißt der.
Nein, Klabautermann. Aber er wird so ähnlich geschrieben, ja. So. Der ist professioneller Kalligrafiekünstler und
Comiczeichner.
Nein.
Und der macht Dinge.
Er soll halt, weil er Blödsinn gemacht hat, soll er auf die Goto-Inseln gehen und dort Demut und den eigenen Stil lernen. Und das ist halt so ein bisschen entwicklungsmäßig. Ernst. Ja, nein, nicht ernst. Der geht schon ins Humorvolle rein.
Ach so, das klang jetzt wieder so. Nix zu lachen.
Er lernt eine ganz neue Sicht auf die Welt kennen.
Mhm.
So, und da ich halt schon viele gesehen habe, die den total toll finden und ich den Zeichenstil auch schön finde, dachte ich, bestell's jetzt endlich mal den ersten Band. Ja. Weil Ultraverse hat ja eigentlich immer schöne Sachen drin. Gibt es bis jetzt 7 Bände. Ja.
Und die sind alle auf Deutsch auch schon erschienen, ja?
Ultraverse ist auf Deutsch.
Ja, klar, aber wenn es 7 Bände gibt, kann es die ja auch im Original geben. Also du meinst die deutschen.
Ich sagte gerade, es sind bisher 7. Ich gucke nur auf Ultraverse. Ich habe nicht geguckt, was im Original ist.
Ja, ich sag ja Alkoholpegel, das ist ja echt ein Problem jetzt. So. Das war's doch nicht etwa schon.
Wie, was war's? Soll ich meinen ganzen Sub noch vorlesen, den ich hier stehen habe?
Nee, aber
die Zeit hat ja auch keiner. Wechseln. Das können wir auch alle nicht. Das kann auch Sandra nicht. Das wissen wir doch schon. Die hat ja nur Comics, die gehören ihr aber nicht.
Wollen wir lieber zu mir übergehen? Ich fange mal an, ne? Seid ihr noch da?
Ja, wir warten darauf, dass du anfängst.
Kinder, seid ihr alle da?
Ja!
Ich habe wieder Kindercomics bekommen. Ich habe Band 2 bis Band 4 von Dogman in mein Regal gelegt. Und die werde ich ganz bald lesen und dann wieder daraus vorlesen. Aber jetzt noch nicht. Also demnächst. Und dann habe ich was bekommen, das war auch so ein tolles Erlebnis. Ich habe vor langer Zeit mal gelesen Tree Mail, also Baumpost. Ja? von Brian Smith und ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der andere heißt. Auf jeden Fall haben die. Ist das ein Kindercomic? Irgendwie habe ich es gerade mit Kindercomics, ne? Wo es um einen Frosch geht, der gerne Postzusteller sein möchte. Und das sind sonst immer nur Vögel, die halt in die Bäume fliegen und dann die Post wegbringen und so. Und dieser Frosch will aber auch Postzusteller werden. Und der Humor ist so schön in diesem Band. Und dann hatte ich damals mal nachgeguckt und gesehen, dass die noch eine andere Reihe gemacht haben, die sehr gut sein soll. Und die heißt Stuff of Legends. Und davon habe ich mir den ersten Omnibus bestellt, der, glaube ich, zwei Bände zusammenfasst. So ein quadratisches, ich glaube, quadratisches Hardcover, was vergriffen ist. Ich habe es versucht, über einen Comic-Bookshop, also über einen Comicladen hier zu kriegen. Die konnten es nicht bestellen. Ich hätte es direkt bestellen können beim Verlag in den USA, habe aber dann auf Amazon Marketplace Werbung, heißt das, ne? Habe ich einen Anbieter gefunden. Hab das bestellt am, ich glaube, Anfang Dezember und das ist vor einer Woche gekommen. Also es war geschlagene 8 Wochen unterwegs. Total krass. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat. Und es geht, ich kann noch nicht so genau sagen, worum es geht. Es sind auf jeden Fall, die Protagonisten sind Stofftiere. Und
Okay.
es ist aber ein ernstes Thema und es geht um Krieg und Fantasy, Legenden, Schlachten. Also ich hoffe, dass ich nächstes Mal schon was davon erzählen kann. Ist alles so in Sepiatönen gehalten. Es ist ein kleinerer Verlag und ich fürchte, das ist zu Unrecht schlecht erhältlich und leider nie übersetzt. Also demnächst mehr in diesem Podcast. Ihr habt auch noch nie davon gehört, wahrscheinlich, ne?
Nö.
Ah, da unten steht schon der Titel für unsere Folge. Lachen verboten. Sehr gut. Ja, dann, also mehr habe ich da jetzt tatsächlich auch nicht aufzulisten. Ich habe noch ein paar andere Sachen bekommen, aber das will ich jetzt auch nicht alles aufzählen. Sind teilweise Serien, die ich immer noch nicht angefangen habe, wie aus dem Sandman-Universe. Alle Reihen habe ich als Heftabo. Welche gibt es da? Lucifer. Books of Magic, House of Whispers. Ja, sind alle in diese Shortboxen hier gelandet. Also, shame on me. Macht mich fertig, weil ich es noch nicht gelesen habe.
Du weißt, wie viel ich
Das
auch schon nicht
Gepeitsche.
gelesen habe, von
Und
daher.
Tentakeln.
Tentakel?
Tentakeln als Tentakeln als Peitsche.
Ach so, Tentakel.
Was?
Oh,
Was?
sind wir da schon wieder?
Ah.
Ja, Tentakelpeitsche. Was wollte ich sagen? Ist immer gut, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen wollte, wenn man gerade einen Podcast aufnimmt. Super. Habe ich vergessen oder verdrängt. Also, wollt ihr noch Kaffee? Dann hole ich noch
Die
eine
Katze
Runde.
möchte, glaube ich, Kaffee. Die schreit schon
Ich
wieder.
habe übrigens heute Daimkekse gegessen. Bisschen sehr süß, das Zeug.
Ich habe heute schon einen halben Apfel-Berliner gegessen.
Oh, ich dachte, einen halben
Ich gehe nachher
Apfel.
Kuchen essen.
Ein Apfel, wie gesund, das ist ja
Ja, ich dachte, du
ekelhaft.
gehst joggen, dann isst du einen Apfel und du bist hier voll der
Gesundheitsfreak
Sporthipster.
hier und so, ey. Ja.
Ich bin kein Sport. Ja, und ich trinke noch meinen Proteinshake danach.
Ich habe auch
Was,
meine
der,
neue
so gehört
Hipsterbrille
sich
auf.
das. Und ich esse nur Hühnchen und Ei.
Ich musste mir gestern
Und Quark,
anhören, weil
ganz
ich
viel
auch
Quark.
mir so eine Tolle gesteckt habe, nachdem ich beim Friseur war und meine neue Brille auf hatte. Siehst du aus wie so ein Hipster im Fernsehen. Ja, kann ich auch nicht ändern.
Ich sag da nichts zu. Ihr habt das Bartfoto von mir gesehen. Das habe ich ja nicht öffentlich gezeigt.
Was für ein Foto?
Das
Welches
mit
Foto?
dem Bartfilter bei Instagram. Also ich könnte auch als Hipster durchgehen, wenn ich einen schönen Vollbart hätte. Definitiv.
Ja, solltest dich nicht so oft rasieren, Ariane. Also.
Ja, also halt mit dem Gesicht machen wie mit den Beinen, oder wie?
Ja, haarige Fotos. Hier steht noch, habt ihr Fragen an uns? Offensichtlich nicht. Ich höre nie Fragen an
Ich lese
uns.
noch nicht mal welche.
Selten.
Stellt uns mehr Fragen.
stellt uns Fragen.
Hinterlasst Kommentare.
In anderen Podcasts habe ich jetzt gehört, ich höre ja so viel, weil ich auf der Pendelstrecke in den Öffis meistens Podcasts höre, weil mich die Menschen einfach nerven mit ihren Gesprächen. Und da habe ich schon ein paar Mal gehört, die werden gesponsert mit
Was?
Kaffee oder Süßigkeiten. Hey, wir sind hier der Comic-Klatsch. Wir können das alles auch gebrauchen.
Aber das muss ich doch am Anfang sagen.
Ja, ist doch egal. Es fällt mir jetzt aber ein. Du moderierst ja, nee, nächstes Mal moderiert Ariane, dann muss sie den Aufruf machen.
Ja, gebt uns Essen und Trinken. Wir brauchen das. Essen.
Und Äpfel.
Ja. Nee, die darf nur Christine essen. Oder du auch. Ja. Ich nicht.
Entschuldigung. In der nächsten Folge, das können wir noch sagen, ist dann unsere, wie heißt das noch, Zombie?
Wiedergänger.
Wiedergänger-Zombie-Horror-Folge, weil wir ja das Fest des Wiedergängers feiern.
Auf die wir natürlich wieder bestens vorbereitet sind.
Ja, ich hoffe doch, dass wir dann alle Gideon Falls gelesen haben. Das sage ich auch zu mir.
Alles, was auf Deutsch rausgekommen ist, habe ich gelesen. Das andere kommt erst im Mai. So. Hm.
Ich weiß sogar, wo Band 2 und 4 sind. Also das ist ja schon mal vom Vorteil. Die liegen unten. Ja, die werde ich noch lesen bis dahin. Und wenn ihr noch Tipps habt zu Horror-Comics, die wir unbedingt lesen und vorstellen sollten.
Und alles mit Wiedergängern am besten auch noch, ne? Weil muss ja vielleicht sogar thematisch noch ein bisschen besser passen als einfach nur Blutgemetzel, Totschlag. Geht auch immer. Wir gehen jeden Tipp.
Ja. Gibt es eigentlich Zombie-Ostereier?
Mit Sicherheit.
Bestimmt, ne? Die würden wir auch nehmen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Zombie-Ostereier drin verwest sind.
Das gibt es auch.
Ja, das gibt es auch, aber die möchte ich nicht essen. Auch ich nicht angebrütete Eier, werden. Danke.
Da muss man auch oben den Kopf abschlagen.
Das mache ich immer mit Eiern, das ist kein Problem.
Mit dem Messer.
Ja, ich gehöre zu den Messeröffnern, nicht mit dem vorsichtig anklopfen und abpulen. Nein, Kopf ab!
Ich gehöre zum Anklopfer. Zu den Anklopfenden. Aber bei Zombie-Eiern ist das halt echt scheiße, ne?
Ja, jetzt weißt du, warum ich das mache.
Gefährlich.
Ja. Ich nehme die Armbrust.
Du nimmst die Axt?
Ja, das auch. Die Armbrust.
Die Armbrust? Ach, um die Eier Armbrust. Zu öffnen?
Ja. Noch nie probiert?
Nee. Offensichtlich ist da was an mir vorübergegangen.
Ist Ei am Stiel. Nicht Eis am Stiel, sondern Ei am Stiel.
Ah, ja.
Ich versuche es jetzt nochmal. Entschuldigung, ich habe euch zweimal unterbrochen. Ist das überhaupt schon nächste Folge oder ist das übernächste?
Das ist schon die nächste.
Wann ist Ostern?
Anfang April, dann ist es die nächste.
Ja.
Weil nächstes Mal senden wir am Sonntag der Leipziger Buchmesse. So ist jedenfalls der Plan.
Ja.
Das heißt, wir müssen vor der Buchmesse aufnehmen.
Ja.
Das wird schwierig.
Und da das Wochenende davor habe ich nämlich auch Termine. Ich hatte schon mal übrigens darauf hingewiesen, dass das vielleicht ambitioniert ist im Chat.
Ja, wir werden sehen, ne? Vielleicht nehmen wir auch nach der Buchmesse auf.
Ist dann ja vielleicht oder wir auch nehmen ganz spannend. Bei der Buchmesse auf.
Und das, ja. Und auf der Buchmesse gibt es ja auch noch andere tolle Leute zu treffen, weil da werden wir bestimmt auch einige Podcaster, YouTuber. Blogger treffen, Verlage. Wir freuen uns auf euch.
Und ich werde Andi wieder undercover und unterwegs sein. Ja, ich werde wieder undercover unterwegs sein.
Du bist undercover unterwegs. Ich werde dir hinten ein Schild an den Rücken kleben.
Ja, das eine, was ich geplant habe, werde ich nicht machen.
Ach so.
Ja, wann denn? Ich habe keine Zeit.
Ich auch nicht. Ich hätte keine Zeit mehr gehabt, die Ohren zu häkeln.
Ich nehme Sachen, die ich schon habe.
Ja.
Zum Beispiel das eine, womit ich beim Cosplay-Wettbewerb teilgenommen habe.
Wir reden nur über Geheimnisse heute.
Ja. Heißt es, ich muss mich jetzt auch nicht mehr vorbereiten?
Also letztes Jahr im Sommer habe ich erwähnt. Was ich
Ariane, wir können uns vorbereiten und ich nehme meinen Rucksack trotzdem mit.
Okay.
Ach so,
das hat was mit zu tun, ne? Und piu, piu.
Genau.
Und was machen die kleinen Teddybären für Geräusche? Ich weiß nicht.
Ich weiß das, ich kriege das gerade nicht zusammen.
Ich auch nicht. Die fressen auf jeden Fall gerne goldene Roboter. Druiden. Entschuldigung.
Druiden.
Und Rebellen. Prinzessinnen. Und diese großen haarigen
Flauschigbärchen.
Ja.
Die Cookies, gut, meinst du?
Die, was? Cookies, genau. Die Cookies. Ja. Die Cookies. Also demnächst mehr in diesem Kino. Wir sind echt am Ende, glaube ich. Der ernste Podcast hat jetzt genug gelacht für heute. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Hört wieder rein. Und wo ihr uns findet, wisst ihr, sonst hättet ihr uns jetzt nicht hören können. Also Spotify, Podcatcher, auf unserer Webseite findet ihr uns. Ihr könnt auch gucken in... Achso, ihr könnt auch den Telestammtisch hören, weil da ist nämlich Christine häufiger mal unterwegs und die erwähnt dann auch, wer wir sind. Ich habe demnächst da auch wieder mal eine Aufnahme, werde da was Lustiges über Hexen gucken. Ja, stay tuned. Und habt eine schöne Zeit. Ciao. Ciao, 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 ciao. We've left our occupation and home so far and dear. But when the going's rather rough, we raise a song of cheer. Good morning, it's a zip, zip, zip.